Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude.
Wie ma?
Wie ma?
Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude.
Wie ma?
Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude.
Hallo liebe Zuhörer, es ist wieder soweit. Wie Maff steht vor euren Ohren und ist bereit, gehört zu werden.
Wow.
So sieht es aus mit der heutigen Folge. Und diesen Podcast, Wiedersehen macht Freude, in dem wir alte Filme gucken, den mache ich nicht alleine. Und hier spreche ich auch nicht alleine, sondern ich habe eine tolle Frau an meiner Seite, die mir hilft. Auch so als Gedächtnisstütze. Wenn ich, alter Mann, mich nicht mehr an alles erinnern kann, dann springt sie ein. Hallo, liebe Maria Lorenz.
Hi.
Hi, du bist immer, bei der Begrüßung bist du immer sehr einsilbig, sehr schmallippig, möchte
ich fast
sagen.
Überleg mal, warum.
Okay. Und da wir diesen Podcast nicht alleine machen, weil alleine Filme gucken blöd macht, haben wir zwei ganz besondere Gäste.
Ich bin sehr aufgeregt.
Ich bin auch sehr aufgeregt.
Und werde ich zu Wort kommen?
Das ist die große Frage. Jetzt eigentlich schon gar nicht mehr, weil ich rede gerade. Und es ist so, heute ist so ein bisschen Pärchenabend im Stimmt. Grunde genommen hier bei WIMAF.
Ja.
Denn bei uns sind Gavin und Maria. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
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 Wir sind 8 Leute hier. Jeder im Publikum hat ein Mikrofon. Stell dir mal vor, eine Sendung. Boah, das wäre geil.
Wär
wir müssen
mega.
Mal eine Sendung machen, wo jeder im Publikum ein Mikrofon hätte.
Ja, hängt doch einfach einen Nachmittag im Kindergarten rum. Ich glaube, es ist genau der gleiche ätzende Lautstärkenpegel.
Ich würde im Publikum sitzen, aber ich würde es nicht hören.
Ja. Stimmt, ich auch.
Es gab ja auch mal eine, ich glaub, das war von der KM in Köln, gab es mal eine Talkshow, die hieß, ich glaube, No Talk oder irgendwie so. Da waren alle möglichen bekannten Talker, also Pilawa, Vera am Mittag, Arabella Kiesbauer, Alfred Biolek, Bärbel Schäfer und die durften alle in 3/4 Stunde nichts sagen. Und das wird gefilmt. Da saßen sie einfach gegenüber und
Überragend.
Haben, Domi haben wir auch dabei, und haben die manchmal so gekichert und so, ja. Das war super.
Oh, was würde ich da machen? Ich glaube, ich würde da die Augen zumachen und eine Runde pennen.
Bisschen schlummern, ja.
Oh, nee, ich überlege jetzt, ich glaube, wow, wirklich? Und das haben sich Leute angeguckt?
Ja, das war halt so ein.
Weil ist nicht der Gag so nach 10 Minuten vorbei?
Also, es wurde im WDR ausgestrahlt, aber es war halt von der KM, also von der Kunsthochschule für Medien in Köln. Deswegen war es so ein
und dann so die Leute super verwirrt vorm Fernseher und immer an ihrem, irgendwas stimmt mit der Lautstärke.
Das war gut, das war lustig, das aber mal zu sehen. Wenn die
bei der KHM ist der Zuschauer Kunst. Auch nicht Teil des Plans, glaube ich.
Ja.
Nicht zwingen.
Nee,
nicht
stimmt.
Zwingen.
Naja,
aber kommen wir zu einer Produktion, nach der sich jeder KHM-Student alle Finger lecken würde, mal so ein Budget zu haben, solche Schauspieler, solche Kulissen, solche Bücher, solche Ideen, solche Stunts, keine Ahnung, was ist da noch alles passiert in einem
wir
Film?
Wir können gehen jetzt, zieht uns
alleine. Wir sprechen über Liebesgrüße aus Moskau, den zweiten Film der offiziellen James-Bond-Reihe.
Die wir ja hier besprechen, alle
genau.
James-Bond-Filme.
Genau.
Ja, wir haben uns ja die Box gekauft und gucken alle James-Bond-Filme. Da wird uns noch die ein oder andere Trauer vorstehen. Ich habe irgendein Handy hier. Ach so, könnt ihr alle auf Flugzeugmodus machen?
Ja.
Ich habe, glaube ich, schon auf Flugzeugmodus.
Das haben wir jetzt live dabei.
Ja.
Wir sind auch Menschen, liebe Zuhörer.
Hast du auf Flugzeug?
Nee.
Na, oftmals sind ja die Leute, die dann fragen.
Ja, ich habe es aber auch gerade erst gemacht.
Wie beim Lehrer, wo es dann klingelt,
ja,
im Unterricht.
Genau. Liebesgrüße aus Moskau. Ich hatte den noch nicht gesehen. Hattet ihr den? Also jetzt natürlich für heute, aber vorher noch nie. Und ich dachte, ich hätte. Habt ihr?
Ich weiß es nicht mehr, weil mein Vater ist großer James-Bond-Fan. Ja. Er hat irgendwann in meiner Kindheit mich gezwungen, alle Filme zu gucken.
Aber erinnern kannst du dich nicht?
Nee, das okay. ist so, wie wenn man mit seiner Mutter mittags die Talkshows guckt.
Ja.
Dann weiß man auch nicht mehr, ob man Türk oder Arabella gesehen hat.
Das stimmt.
Aber im besten Fall natürlich beides.
Ja.
Wenn es richtig gut lief.
Also ich kann mich irgendwie an die Katze erinnern, aber...
Ja, an die Katze konnte man sich erinnern, aber da habe ich mir heute sagen lassen, dass sie in mehreren Teilen vorkam.
Ich dachte, das wurde einfach so oft zitiert, dass ich das so anfühle.
Ich auch.
Das so.
Ich auch. Ich habe auch jahrelang gedacht, ich habe der Weiße Hai gesehen, hatte ihn aber nicht. Weil man weiß ja auch, wie es ausgeht und was so die Sache ist.
Ja.
Und man kennt so die wichtigsten Bilder. Und ich dachte, ja, wahrscheinlich habe ich die mal als Jugendliche irgendwo so mitgenommen.
Es gibt ja auch so Filmzitate, die man schon tausendmal gesehen hat, aber ich weiß einfach überhaupt nicht, wo das herkommt und weiß auch gar nicht, warum das lustig ist, sondern nur, weil es immer zitiert wird. So diese Glasscheibe, die über die Straße transportiert wird.
Das stimmt, so. Wobei das ist sehr lustig.
Ja, aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Es ist einfach okay, lustig.
Ja, okay, lustig.
Ich habe mal einen Kurzfilm geschrieben und leider nie inszeniert.
Das machen wir jetzt.
Das sollte so eine Doku, eine Kurzdoku sein über zwei Typen, die in Hollywood gebucht wurden, weil sie besonders gut immer so eine Glasscheibe über die Straße tragen können. Oh, das ist sehr gut. Und die haben dann da so richtig gut verdient, weil die plötzlich in einem Film eingesetzt wurden, dann haben die sich aber zerstritten, dann wollte der eine alleine die Glasscheibe tragen, aber ist immer hingefallen und zerbrochen und dann war die Karriere von beiden im Eimer.
In Scherben lag die Karriere. Ja.
Haben sie am Schluss wieder versöhnt, die beiden.
Ich werde das als Film sehen. Ich würde
Spoiler-Alarm allerdings.
Ja, wirklich. Ein bisschen kaputt jetzt. Die
ja. Finde ich schon traurig jetzt.
Die Idee weggegeben.
Netflix klingelt.
Ja.
Ich hatte den Film übrigens auf jeden Fall auch noch nicht gesehen und ich habe auch keinen anderen James Bond vorher gesehen.
Wirklich?
Ja.
Auch die neuen nicht?
Keinen.
Aber mit Absicht?
Sagen wir ja.
Ja, ich muss aber Gavin korrigieren. Er hat nicht alle James Bond Filme gesehen, er hat einfach auch alle anderen Filme noch nie gesehen.
Das war jetzt einfach der erste Film, den jemand gesehen hat.
Ja.
So lang sitzt man davor. Ich war begeistert.
Ach, das ist ein Film? Leute, verarscht
das
mich.
Ist ja wie 30 Musikvideos hintereinander. Ja. Ich hatte keinen anderen James-Bond-Film gesehen, außer mal 10 Minuten im Sportunterricht in der Schule damals von dieser Parcours-Szene aus irgendeinem James Bond mit Daniel Craig.
Wow. Da sind so viele Infos in dieser kleinen Story drin, zu denen ich sehr viele Fragen
habe. Zu Recht.
Doch, das ist ich weiß sogar, welche Szene er meint. Die bei diesem toten mexikanische Totenfest.
Genau. Das war ja auch voll die Sache, ne? Stimmt, das heißt Parcours.
Ja.
Ach so, bei dem mexikanischen Toten, da ist doch kein Parcours.
Doch, am Anfang.
Doch, da springt er doch durch einen Balkon in ein Wohnzimmer von einem herabfallenden Haus.
Aber ich glaube, die große Daniel Craig Parcours.
Ja, aber vielleicht war das die kleine Daniel Craig
Parcours-Szene. Casino Royale. Ja, guck mal, Gavin.
Nee.
Was du meinst, ist ja, da war Gavin doch nicht mehr in der Schule, als der Bond mit der Mexiko-Szene.
Ich bin sehr oft sitzen geblieben.
Stimmt. Ach ja.
Du hast vor zwei Jahren.
3-4 Jahre her.
Richtig,
oder so.
Ja. Nee, das muss vor 2009 gewesen sein.
Ja, das war auf jeden Fall Casino Royale. Da gibt es einen riesen Parcours-Verfolgungsjagd.
Okay.
Da war das. Ja. Und unser Sportlehrer hat das als Anlass genommen, um zu zeigen, so machen wir jetzt Sportunterricht. Es ging nicht annähernd in diese Richtung.
Er wollte natürlich auch ein bisschen zeigen, dass er ein cooler Sportlehrer
voll.
Ist.
Ja. Genau, ja, richtig.
Ja, so, da haben sie wieder so im Lehrerzimmer, wir müssen andere Wege finden, um die Schüler zu erreichen.
Ja, und dann hat er wahrscheinlich wirklich eine Woche vorher sich überlegt, wie kriege ich diesen Fernsehkastenwagen in die Turnhalle geschoben, um das zu gucken.
Ja, stimmt.
Stimmt.
Ist eine logistische Meisterleistung, glaube ich.
Ach, die Kastenwagen, wie haben wir sie geliebt.
Ich habe mal in der Schule, hatten wir dann Sportwahlfach, ich glaube in der 7. oder 8. Klasse oder so, und dann sind alle Jungs sind dann zu Basketball und Fußball und alle Mädels zu Jazzdance. Und zwei Kumpels und ich haben gedacht, diese Fußballtypen nerven megamäßig, diese Basketballtypen auch, weil die immer alle so verbissen sind. Und dann haben wir gedacht, wenn wir Jazzdance machen, da können wir uns schön zurücklehnen und ein bisschen irgendwie den Mädels zugucken und so, und da haben wir ein ruhiges Leben. Und deswegen haben wir uns dann da eingeschrieben. Was dann dazu führte, dass die Lehrerin so begeistert war, dass wir die drei einzigen Jungs seit Jahren waren, die bei ihrem Jazzdance-Kurs mitgemacht haben. Das, was wir nicht wussten, dieser Kurs darauf abzielte, dass am Schluss eine Aufführung in der Schulaula stattfindet. Und weil wir die drei einzigen Jungs waren, hat jeder von uns noch ein Solo bekommen.
Unangenehm.
Gibt es Videomaterial?
Nee, aber es war sehr, sehr lustig. Wir haben alle riesengroßen Szenen abgelaufen.
Hat damals die Idee angefangen, dass du vor den Menschen gerne
tanzt.
Ja,
absolut.
Schon mal über Let's Dance nachgedacht?
Unbedingt.
Würdest
sofort.
Du das machen?
Weiß ich nicht. Let's Dance ist ja zumindest noch die harmloseste von diesen ganzen Trash-Shows.
Das stimmt.
Kann man ja immer noch überlegen. Aber es hängt natürlich davon ab, wie viel die zahlen.
Na klar, Nils.
Du.
Aber lass uns doch mit dem Film anfangen. Also es ist der zweite Bond von 1963. Und die Anfangsszene hat mir vorhin eine Gänsehaut über den Rücken gejagt, weil es für mich eine sehr traumatische Erlebnis wachgerüttelt hat. Und zwar ist es diese Szene, wo die da in diesem Garten und Bond und dieser andere Typ, und dann sind die immer hinter irgendwelchen Labyrinthhecken verschwunden. Und als ich 12 Jahre alt war, habe ich mich in Euro Disney im Labyrinth verlaufen und habe so lange geweint, bis man mich rausgeholt hat.
Das ist nicht schlecht. Vor allem ist das, glaube ich, auch so ein Kindheitsding. Ich wollte immer nach Disneyland und ich habe in dieser Szene nur an Tomb Raider 2 gedacht, wo es auch so einen Irrgarten gab.
Stimmt.
Das war dann so meine Kindheit, da habe ich mich verlaufen und war dann verloren und traurig.
Und hast geweint, bis man dich da rausgeholt hat.
Das Einzige, was mich an dieser Szene irritiert hat, und wo ich die ganze Zeit darauf geachtet habe, war, dass James Bond schon, also James Bond in Anführungszeichen, zweimal schießt in die, ins Leere.
Total. Ja.
Und man denkt, du hast dich gerade aufgedeckt. Dadurch,
und vor allen Dingen der andere sich auch so haben wir auch bemerkt, und der andere hat sich so umgedreht, nicht als hätte jemand hinter ihm geschossen, sondern so, habe ich da was gehört?
Also so, als ja, so. Das war das, was mich am meisten irritiert hat in der Anfangsszene, weil ich dachte, hast du dich gerade einfach...
Ja, total.
Als
und für mich als James Bond Quereinsteiger war das auch die Frage, ist es bei jedem Schuss so, dass dann so ein orchestraler Ton kommt in dem Moment, wo die Pistole auslöst?
Das war natürlich, der war ganz toll gesetzt, fand ich, dieser Orchester-Hit. Ja, das war so sinnlos, weil er ist ja vorher geschlichen und dann schießt er einfach ins Nichts.
Ja.
Und das ist das lauteste Geräusch, das man machen kann.
Absolut. Und dann ist es gar nicht James Bond und man zieht ihm eine Maske ab und ich dachte, aha, bevor Masken cool waren, die haben ja Mission Impossible, ist doch eigentlich immer die Maskensache.
Aber da sieht man ja, weil der echte Bond hätte natürlich niemals so
was
Dummes
aber
getan.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, was war denn das für eine Szene? Also sehr viele verbrecherische, gruselige Menschen standen an Balkonen und Rasen und haben ins Dunkle hinein etwas beobachtet, was sie auf keinen Fall sehen konnten. Und zwar war, ist es ja so eine Art Ausbildungslager gewesen für Verbrecher. Und ich verstehe nicht genau, warum sie sich die Mühe gemacht haben, diesen Typen eine Maske zu... Sie können einfach sagen, der Typ wird jetzt gejagt.
Ja, es ist...
Aber so ein bisschen wie, als würden sie die alle so darauf trainieren oder was? Und also ich fand, und dann geht das Licht an, dann stehen die da alle in ihren schwarzen Sachen. Was ist denn das gerade hier für ein Szenario? Also wegen mir noch vor irgendwelchen Monitoren, damit sie nachtsichtmäßig das Beobachten auch in der Gruppe dann auswerten können. Aber das habe ich nicht verstanden.
Ja, es war so ein bisschen so, als hätten sie das Gefühl gehabt, gefilmt zu werden, ne? Also vor allem durch diese Maske und so. Das war so, und dann am Ende diese Auflösung mit diesen mannsgroßen Scheinwerfern. Ich war, da war ich beeindruckt. Seitdem bin ich James Bond Fan.
Ah ja, und es ging aber dann, also nach 30 Sekunden.
Ja, da genau. Da hat mich voll abgeholt.
Ja, verstehe.
Aber ich fand das auch toll. Ich fand, das sieht super aus, wenn er das Licht angeht und die da alle irgendwie hinkommen und gucken, ob er den auch richtig gut erschossen hat oder erwürgt hat und so. Ich fand das auch spektakulär, dass quasi das, dass es so ein Verbrecherinstitut gibt, in dem gelehrt wird, Bond zu töten.
Mhm. Ich muss aber auch sagen, ich als großer James-Bond-Fan, jemanden neben mir sitzen zu haben, der James Bond noch nie gesehen hat und dann die erste Szene, wo James Bond sozusagen sofort erledigt wird. Ich wusste nicht genau, an welchem Punkt ich sagen soll, nee, guck weiter, es wird noch spannend.
Ja, das war's dann, der Rest ist quasi nur Flashback.
Ich habe doch einfach nur darauf gewartet, dass er sagt, ist das jetzt... Das war jetzt alles?
Ich war auch kurz verwirrt übrigens. Ich hatte den Film nämlich auch noch nie gesehen. Und du warst unsicher, ne?
Ich glaube, ich habe ihn auch noch nie gesehen, aber...
Aber ich fand diesen Vorspann ganz witzig, wo irgendwer was mit einem Beamer an die Wand geworfen hat und davor haben einfach nackte Frauen getanzt. Eigentlich ganz geil, mal so richtig fett Geld sparen beim Vorspann.
Aber das war ganz clever gemacht, weil immer, wenn die ihre Körperteile nicht in die Schrift gehalten haben, dann war nur schwarz, dann sah man das nicht, weil die wahrscheinlich die Kamera in so einem leicht schrägen Winkel aufgestellt haben. Das fand ich ganz schlau irgendwie.
Okay.
Da habe ich lange drüber nachgedacht,
aber ich finde,
wie die das so gemacht haben.
Aber die, und dafür James sind wir Bond, heute hier.
James Bond Vorspann ist ja immer eh auch für mich das Highlight. Also ja, es total. Wird ja von Jahr zu Jahr wird das immer das kreativer
und auch etwas weniger sexistisch.
Auf nee, jeden das wird es nie.
Nee?
Hallo? Also Bond-Vorspände sind doch immer
Vorspände?
Tanzende Körper, auf denen Schrift erscheint.
Aber nicht
sozusagen.
So krass. Also sie hat ja so, der hat ja auf ihren Brüsten so, haben wir jetzt so die Namen gewackelt.
Also wann hast du denn deinen letzten Bond-Vorspann gesehen?
Also aber der Alicia Keys, Jack White.
Jack
White. Vorspann war doch...
Ja, war doch gar nicht
also
so.
Fast sexfrei. Ja. Also ich glaube, ich erinnere mich an Sanddünen, die aussahen wie Frauenkörper liegende. Aber das war weniger sexistisch als eine halbnackte Bauchtänzerin.
Ja. Also ich meine, wir sind uns ja eh einig, es ist ja auch 1963, dass der Film natürlich, ich sag mal so, Frauen nicht, als, nicht so als Doktorin oder als Forscher irgendwie einsetzt.
Ich muss noch sagen, der Vorspann war nicht die letzte Situation, in der ich genau dieses Gefühl hatte. Ja, es ist halt 63. Ne?
Ja.
Ist schon,
das ist wirklich...
Ist ein bisschen was passiert.
Ja,
aber stimmt. Trotzdem für 63 finde ich der Vorspann, der Vorspann ist super gelungen.
Ja.
Ist halt Overhead-Projektor.
Ich fand es auch wirklich
ne?
ganz cool. Ja, stimmt, Overhead-Projektor.
Also was mich ja erstmal irritiert hat, so den Film vermeintlich zum ersten Mal sehend, wir gucken einen Film namens Liebesgrüße aus Moskau und sehen erstmal eine Bauchtänzerin im Vorspann.
Und als nächstes Venedig.
Ja,
naja.
Genau.
Das ist erstmal so, okay.
Nichts hat mich weniger enttäuscht, als dass Moskau kein einziges Mal vorgekommen ist.
Ist ja sehr verwirrend aber, ne?
ich habe danach gegoogelt, ob es einen Film gibt, also einen Film in der James-Bond-Reihe, der in Moskau spielt. Ich habe keinen gefunden.
Ich meine, man muss natürlich auch sagen, dass der in Englisch auch von Russia with Love heißt und nicht von Moskau with Love.
Ja, das stimmt.
Ich bin übrigens mal zum, ich mache so Motto-Geburtstagsfeiern und ich bin mal mit einer Freundin, sie als Moos und ich als Kuh und dann waren wir Moskau.
Wow, das ist nicht schlecht.
Ich hoffe, ihr wurdet nicht reingelassen.
Das war meine Geburtstagsfeier. Okay.
Aber sie wurde nicht reingelassen.
Das war meine Geburtstagsfeier und das Thema war Russland, weil ich russisches Essen wahnsinnig lecker finde. Und meine Freundin, meine Mutter, aber sie ist auch meine Freundin, hat eine ihrer engsten Freundinnen ist aus Russland und die hat dann für uns so lecker geil gekocht. Und wir sind als Moskau gegangen. Aber wir hatten, da ist auch jemand als Gerard Depardieu und jemand als Edward Snowden gegangen. Das war ganz witzig eigentlich. Und jemand als russisch Brot.
Das nächste Mal möchte ich auch auf so eine Party
Als russisch Brot ist sehr gut.
Ja.
Ich glaube ja, dass der Titel so ein bisschen so eine frühe Form von Clickbaiting war, weil das war 63, da war der Russe ja noch unbekannt. Und wenn James Bond plötzlich, Liebesgrüße aus Moskau, der Russe als solcher. Ja. Und wenn James Bond plötzlich Liebesgrüße aus Moskau mit sich bringt, dann will man sich das natürlich angucken.
Mhm. Ja, aber also ich bin in Moskau geboren und ich habe immer Bock, wenn irgendwo Moskau draufsteht.
So. These besteht.
So für mich so.
Großer Genghis Khan-Fan.
Großer Genghis, ja, wobei, naja.
Da habe ich auch schon das erste Trivia zu dem Film. Das ist ja gab ja eine Buchvorlage, ne, von Ian Fleming, der die ganzen Bond-Bücher geschrieben hat. Und da war der Gegner tatsächlich Russland, also aus Russland. Und hier im Film ist das ja nicht, sondern das Phantom.
Das Phantom.
Genau, der ist ja irgendwie, ist ja nicht aus Russland. Und sie denken ja nur, es ist der Gegner aus Russland, ist es aber nicht. Und zwar war das so, weil der Film zu der Zeit rauskam, als sie gerade diese McCarthy-Era und diesen Kalte Kriegssache so ein bisschen in den Griff kriegen wollten. Und deswegen haben sie nicht im Film nicht Russland als Gegner genommen.
Aber Nummer 3 zum Beispiel ist doch ehemalige KGB-Chefin, glaube ich sogar. Oder
aber
so.
Sie ist Deutsche. Aber trotzdem ist sie ja dann nicht mehr dabei. Also sie ist ja, der Gegner ist nicht Russland, das war sozusagen das Wichtige.
Aber es fühlt sich für mich doch auch ein bisschen so an, als wäre der Gegner Russland.
Ja, vor allem die Erwähnung.
Dauernd in der russischen Botschaft ein- und ausgehen.
Aber zum Beispiel, guck mal, der Schachspieler war zum Beispiel aus der Tschechoslowakei.
Aber die Erwähnung der Partei,
ja.
Immer dieses...
Aber immer nur auf Unterstellung hin.
Genau, und dann sagt sie am Ende, nee, ich bin, also dann kommt es heraus, dass sie gar nicht mehr aus Russland ist, sondern ausgetreten ist und jetzt für das Phantom arbeitet, was ja so überpolitisch ist, also sozusagen kein Land mehr hat. Das wird ja extra gesagt. Ja.
Genau. Also eigentlich hat... Der Film nichts mehr mit Russland zu tun.
Nö, also wir werden jetzt auch fertig. Das war mein erstes Trivia. Ich habe noch ganz viele, aber du auch.
Geil. Ich habe Wiki.
Ich hab auch ein Trivia, wo ich glaube, was ich extra nur für dich aufgeschrieben habe.
Es hat was mit Tieren zu tun.
Absolut. Das Ding hast du dir jetzt, also da.
Ich bin sehr gespannt.
Dafür werden mir am Tag 10 Podcasts empfohlen. Also jeder hat so das Ding, wo alle denken, hey, ich habe einen neuen Podcast gehört. Cool.
Beim Dreh von Liebesgrüße aus Moskau wurden 1500 Haselmäuse getötet.
Das hätte für mich gegessen. Auf jeden Fall
verbrannt
schon,
und in Zug fahren.
Nein, dann hätte ich ihn gar nicht erst geguckt. Dann hätte ich den boykottiert, James Bond Boykott, direkt Peter angerufen. Was soll das?
Peter Bond, oder?
Ich habe auch gerade. Ich hab auch gedacht, ich wollte es nicht sagen.
Nein, pass auf, ich verrate es euch jetzt, obwohl es noch nicht dran ist. Und zwar die Ratten, die man sieht, die waren denen viel zu hübsch und die sollten ja nach so Abflussratten aussehen. Und dann haben sie die mit Schokolade bestrichen und dann sind die aber nicht mehr gerannt, sondern nur stehen geblieben und haben an sich selber geleckt die ganze Zeit. Und deswegen konnten sie das auch nicht machen. Oh mein Gott. Mussten dann die Rattenrennenaufnahmen in einem anderen Land machen, in Spanien. Warum das denn, wurde nicht begründet.
Da gibt's keine
aber
Schokolade.
Aber ich stelle mir das so lustig vor, wie die einfach die ganzen Ratten mit Schokolade bestreichen und die haben plötzlich noch.
Was das für eine skurrile Idee ist, da kommt dann irgendjemand von dem Regie-Team und sagt, wir streichen die Ratten jetzt mit Schokolade ein.
Sieht das noch scheiße
aus. Und irgendjemand sagt, geil.
Ja, dann stehen die Requisiteure den ganzen Tag mit so einem Pinsel und damit immer so nächste Ratte und dann kommen die immer in so einen Ratten.
Und ich glaube, dass 1963 auch noch nicht diese bei diesem Film kam, kein Tier zu Schadensache war.
Das kann sein.
Tausend Ratten Schokolade ertrunken.
Aber Nils, du bist doch immer der Mensch für die kurzfassende Prämisse des Films. So, dann könnt ihr euch auch übrigens gerne nachgießen. Ne?
Oh, das klingt
euch
gut.
Im Grunde genommen haben wir es bei im Grunde genommen haben wir es bei Liebesgrüße aus Moskau. Könnte dieser Film Untertitel auch heißen Bond im Orient Express. Wie fandst du das? Den habe ich den ganzen Tag vorbereitet.
Wirklich?
Geilen Spruch.
Applaus.
Ja. Etwas enttäuscht. Applaus. Ich sag mal, 5 Minuten vorbereitet wäre okay gewesen, aber den ganzen Tag bin ich jetzt etwas enttäuscht.
Nee, ungefähr 2/3 des Films spielen in einem Zug, aber es geht darum, dass Bond, was ich schön fand, in einer Art, sich in einer Art Transitzone befindet, nämlich in der Türkei. Und in der Türkei treffen sich diese ganzen, treffen sich Leute aus aller Herren Kriegsmächte, die sich eigentlich auf dem internationalen Feld der Diplomatie bekriegen. Und in der Türkei kommen die alle irgendwie miteinander klar. Also sowohl die Russen, als auch die Amis, als auch die Engländer.
Bulgarien ist auch ein großes Thema.
Und die Bulgaren, genau. Alle sind da irgendwie, sind alle mit Agenten in Istanbul vertreten und haben da keine Übereinkunft, aber sind da so ein bisschen... Sagen Sie so, also ich finde das ganz schön, es gibt eine Szene, in der Bonds türkischer Kontakt sagt, wir wissen, dass wir alle nur einen Job machen, dass jeder hier einfach nur seinen Job erledigen muss. Und so wird mit so einem gewissen Pragmatismus da das Agententum betrachtet. Bond selber reist in die Türkei, weil er eine russische Agentin treffen soll, die behauptet, in ihn verliebt zu sein, die gleichzeitig aber...
Stellt euch das mal bitte als Plot-Device für einen aktuellen Film vor. Ja, die hat gesagt, dass sie in sie verliebt ist. Ja. Als würde man das auch anmelden. Also.
Das stimmt. Und die Bond und der MI6 wissen aber, dass das eine Falle ist. Aber sie versucht, Bond zu locken, indem sie sagt, sie könnte ihm Zugriff verschaffen auf den Lektor, der ein russisches Dechiffriergerät ist, und der MI6 sagt, die Chance, auch selbst die geringste Chance, selbst wenn es eine Falle ist, aber die geringe Chance, an ein Lektorgerät zu kommen, ist es wert, dass wir Bond in diesen Einsatz schicken. Und deswegen fährt er in die Türkei, versucht, diese Frau rumzukriegen und an dieses Gerät zu kommen, landet dann in einem Zug mit ihr, und das ist im Groben und Ganzen die Story von Liebesgrüße aus Moskau.
Ja, stimmt. Und die erste Szene ist direkt Schach spielen. Und zwar wird das Spiel gespiegelt an der Wand, und ich möchte nur noch so Mau-Mau mit dir spielen. Dass irgendjemand das nachlegt an der großen Wand.
Ich habe das Gleiche gedacht, mit so riesengroßen Schiebern.
Ja.
Menschen, die im Publikum sitzen und nur auf diese riesengroße Wand gucken, die nur aus Pappe besteht. Ja. Und Menschen, die mit Schiebern diese Teile bewegen.
Ich fand's mega.
Ja, aber dann irgendwie sowas wie Monopoly oder sowas richtig Stressiges. Ja. Siedler von Katan.
Roulette.
Die Kugel immer wohin drehen. wo passiert denn so, oh, der Mensch, ärgere dich nicht auch einfach.
Aber ich habe in der Trivia gelesen, dass der erste Filmfehler schon in der ersten Szene passiert.
Filmfehler.
Und dass die das Schachbrett nämlich auf der Wand falsch gespiegelt haben, falsch rumgedreht haben. Und es hieß irgendwie, dass oben rechts weiß sein müsste, war es aber nicht. Und deshalb war es in der ersten Szene direkt schon.
Das ist mir als Schachspieler natürlich sofort aufgefallen.
Ja. Uns allen.
Ich muss aber auch sagen, in der ersten Szene, also in dieser Schachszene, war ich auch schon zum zweiten Mal dann im Film irritiert, weil er eine Nachricht bekommt, also der, was ist das, der Tscheche,
ja,
bekommt eine
Nummer
Nachricht.
Nummer 5 oder so.
Auf der steht, sie werden dringend verlangt, und er ist im Schachspiel und er macht genau noch 2 Züge und dann ist Schachmatt.
Genau.
So als hätte er gesagt, okay, ich könnte das Spiel jetzt noch länger ausführen und mache jetzt noch 15 Züge, aber nee, ich werde ja dringend verlangt, ich mache jetzt 2 Züge und Schachmatt.
Ja, das habe ich auch, genau das gleiche habe ich auch aufgeschrieben, dass er vorher nicht auf Gewinn gespielt hat und jetzt, wo er weg muss, ach so, ja, dann gewinne ich schnell.
Ja, dann ein Zug
Schachmatt.
Ich dachte,
Schachmatt. Das wäre die ganze Idee gewesen, wenn man gegen jemanden Schach spielt.
Zumal sein Gegner doch, wenn ich mich recht erinnere, vorher sagt Schach, richtig? Also er setzt doch den anderen schon in eine Situation, in der er hätte gewinnen können.
Weiß ich gar nicht mehr. Ja?
Nee, doch, oder? Der macht doch...
Also
ich bin unschlüssig, aber ich war vielleicht in einem anderen Film
mit Schach. Der Tscheche sagt doch als erstes...
Nee, aber das ist doch der einzige Schach. Film, den du jemals
gesehen
hast. Das
stimmt, richtig.
Ist übrigens von allen Bond-Filmen schon Connerys Lieblingsfilm.
Stimmt, das habe ich auch gelesen.
Ihr müsst mal...
Aber vielleicht, weil er am besten aussah dort in dem Film.
Ich muss euch mal kurz aus diesem Schachloch holen.
Entschuldigung.
Ihr müsst doch mal begreifen, wie das Hirn eines genialen Verbrechers tickt.
Dein Mikro ist echt schlechter als unseres.
ihr müsst euch da mal reinversetzen, wie so ein Sadist, wie genial der gleichzeitig ist. Darum geht's doch, dass er sagt... spannender für ihn und natürlich für das Publikum ist es, wenn diese Partie so lange wie möglich geht und er seinem Gegner so lange wie möglich das Gefühl gibt, die Oberhand zu haben und gewinnen zu können. Aber jetzt, da der Chef ruft und er keine Zeit mehr vertrödeln darf, macht er einfach schnell irgendwie 2 Moves und sagt, ciao, ich bin raus. So funktionieren doch Bösewichte. Das ist doch der Genius, der dem inne wohnt.
Nils?
Maria?
Ja, würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
Ja, ich auch nicht.
Ja, ihr habt ja auch beide den gleichen Vornamen. Dann müsst ihr auch die gleiche Meinung haben.
Spekulation abgelehnt.
Ja, aber lieb gemeint.
Aber ich muss sagen, auffällig, die Nachricht.
Also wenn du das ablehnst, diese Spekulation, dann bleibt ja quasi nur deine Version übrig, natürlich, die aber halt gar keinen Sinn. Warum sollten die das so schreiben? Also selbst 63 haben die ja schon sinnvolle
aber
Sachen
also
gedacht.
Aber also Nils, ich bitte dich, du musst ja dein Erfahrungswert von dieser Sendung hier muss ja bitte sein, dass es so viele Dinge in Filmen keinen Sinn machen. Entweder weil der Schnitt irgendwie, da hat irgendeiner einen Schlaganfall gehabt oder der Regisseur an sich war schon...
Aber du machst doch in der ersten Szene eines Films machst du doch nicht den Fehler zu sagen, dann macht er das jetzt schnell fertig, weil es keinen Sinn macht.
Doch, ich glaube schon.
Nein, es hat ja keinen Sinn für mich gemacht, dass er auf Anfrage sozusagen. Genau.
Wir sind übrigens in Minute 3.
Aber ich möchte ganz kurz dieses Gedankenspiel kurz zu Ende spielen. Also wenn er nur gewonnen hat, um dem Publikum, jetzt in diesem Moment gewonnen hat und nicht vorher, um dem Publikum eine geile Situation zu geben, warum geht er dann und bleibt nicht zur Siegerehrung? Weil das scheint ein großes Ding gewesen zu sein,
das Spiel. Jetzt hat er gewonnen, weil er weg musste.
Ach so, und sonst hätte er die Siegerehrung.
Sonst wäre das Spiel noch eine Stunde weitergegangen.
Gibt's bei Schach eine Siegerehrung?
Ja, richtig, mit Brüsten und allem.
Da, wo Publikum ist, da ist
auch Sieger. Ich möchte jetzt dieses Thema Schach kurz, also dieses Thema mit dem Gewinnen und so kurz mal unterbrechen und eigentlich auf das Eigentliche eingehen, auf die Nachricht.
Die ist super unauffällig.
Steht dieser Kellner einfach 40 Sekunden oder sowas.
Ja, und sie starren sich an.
Während er das Glas noch in der Hand hat und das auf den Tisch stellt, aber weiterhin das Glas in der Hand behält, 40 Sekunden neben dem Schachspieler und dann... Ganz unauffällig liest er diese Nachricht, also diese Bierdeckel-Nachricht.
Ja.
Und also.
Und man muss auch mal sagen, die Nachricht ist halt, wäre auch überhaupt nicht geheim. Die hätte man ihm
auch. Man hätte ihm auch ins Ohr sagen können.
Oder auch so auf den Tisch. Sie werden gebraucht, kann man ja ruhig mal, da ist ja jetzt nicht plötzlich der ganze Plot verraten.
Aber das macht es so das macht es so unfassbar awkward, wie er danach trinkt.
Total.
Weil er den Bierdeckel mit der rechten Hand hält und das Glas mit der linken Hand
und
es so
zu
trinken
lesen.
Ansetzt und gleichzeitig lesen möchte. Und es sieht einfach super skurril aus, weil er einfach diesen Bierdeckel von unten gegen das Glas drückt.
Und deswegen, Nils?
Und deswegen ist er schon aufgeflogen.
Ja, und deswegen kann auch der Rest komisch sein, weil diese Szene komisch ist.
Was ich daran skurriler finde, ist gar nicht, dass er sich diesen Glaslappen da so ans Glas hält, um die Nachricht lesen zu können, sondern dass sich danach noch den Mund damit abtupft.
Das stimmt.
Aber er möchte ja auch die Nachricht verschwinden, er zerreißt sie ja auch.
Ja, aber wieso tupft er sich denn den Mund damit ab?
Also das ist so ein bisschen, als würde man mit so einem Bierdeckel.
Genau.
Ich finde auch höchst befremdlich übrigens, wie er den Zettel durchreißt. Und er reißt ihn ja nicht in der Mitte durch, sondern er reißt so ein Zwölftel ungefähr vom Rand ab.
Genau, und ich dachte
auch. Die anderen 11 Zwölftel faltet er.
Ich dachte vor allen Dingen auch, das bedeutet, mache ich nicht. Also,
Habe ich auch gedacht, dass das ein Code ist.
Weil so könnt ihr vergessen. Aber wir wurden alle gerade hier eines Besseren.
Wahnsinn.
Ja.
Hat er dann doch gemacht.
Die nächste Szene ist beim Phantom. Und immer wenn wir die Katze sehen und nur den Oberkörper des Menschen, der die Katze hält, habe ich mir vorgenommen und auch erfolgreich durchgezogen, mir vorzustellen, dass es die Katze ist. Die
absolut. Das war das Erste, was ich zu Gavin gesagt habe. Es sieht aus, als würde die Katze ihre Gedanken laut.
Genau.
Also als würde man in den Kopf der Katze gucken.
Das ist so eine Garfield-Situation.
Und ich habe immer, wenn ich diese Katze gesehen habe, die dann gesagt hat, sie müssen Bond kriegen.
Ja.
Und
Nummer 3, sie wissen, was das bedeutet.
Sie werden erschossen, wenn sie es nicht schaffen. Und dann sieht man diese Katze die ganze Zeit.
Ja, finde ich auch.
Ich fand das super.
Ich fand es auch super.
Ich konnte es aber auch nicht ernst nehmen.
Die Katze des Bösen ist natürlich seit diesem Film... ikonografisch in der Filmgeschichte. Also immer der Böse, der so eine weiße Katze auf seinem Schoß hat und krault, ist ja seitdem ein nicht mehr wegzudenkendes Bild von so super Bösewichten.
Aber das ist ja das Phantom. Aber im Englischen ist es Spectre, ne?
Ja.
Und das fand ich sehr verwirrend. Weil warum wird mir das so übersetzt?
Ja, damals hat man das noch übersetzt. In den 60ern wurde ja einfach alles übersetzt.
Ja, aber es gibt ja jetzt einen aktuellen Bond, der heißt Spectre.
Ja, es gibt, glaube ich, der Kontinuität, mehr, wenn es Spectre heißt, weil er ja auch diesen Ring trägt mit dem, Oktopus oder Spinne oder was
Octopussy.
Das ist.
Octopussy, genau.
Ich wollte nur sagen, dass der Ring taucht ja Immer über mehr, ja genau, und das, wenn er Spectre heißt und dieser ganze Verein Spectre heißt, ergibt das ja irgendwie mehr Sinn, dass das Symbol auch so heißt.
Und deswegen finde ich es auch so komisch, dass sie ihn, dass sie es auf Deutscher so übersetzt haben, als wäre das nur er. Also das Phantom. Und ja, nicht auch, Spectre ist ja eine Gemeinschaft und das Phantom ist ja nur der Typ.
Aber
oder?
Tatsächlich auch nicht durchgehend. Also es gab auch Situationen, wo Phantom ohne Artikel genutzt wurde. Du arbeitest für Phantom.
Ja.
Ja. Ja, aber ich dachte vielleicht, weißt du, ich arbeite für Madonna. Also, ist ja auch nur eine Person. Ach, scheiße, jetzt habe ich ja, ich arbeite übrigens für Madonna.
Ich ziehe meinen Wortbeitrag zurück, ich bin überzeugt.
Also die Synchro,
ich bin ihr Fitnessberater.
Deutsche Synchro in den 60ern war auch tatsächlich noch ein bisschen naiv, muss man sagen. Und die werden auch nicht gewusst haben, wie diese Reihe weitergedacht ist.
Habt ihr den
auf Deutsch
geguckt?
Ja.
Die werden nicht gewusst haben, wie die Bond-Reihe weitergedacht ist und was da noch passieren soll. Jetzt haben die Bond-Macher wahrscheinlich nicht mal selbst hundertprozentig gewusst. Und deswegen haben die dann halt einfach gedacht, es geht jetzt, er sei der Spectre und deswegen haben sie das mit das Phantom übersetzt. Weil, ich meine, er ist ja eigentlich Blofeld, aber sein Name wird ja nur im Abspann, steht sein Name. Mit einem Fragezeichen, weil nicht klar ist, wer ihn gespielt hat. Aber das ist, glaube ich, ein Übersetzungsfehler einfach, weil die Synchro da noch sehr simpel gearbeitet hat.
Ich finde übrigens total gut, dass wir drei so ein bisschen das auf den Film abgesehen haben und jetzt aber immer, aber ich glaube, das
aber
ist
was, der aber wo ich drüber nachgedacht habe und das ist mir jetzt da das erste Mal, glaube ich, wieder so richtig bewusst geworden, ist, dass das Symbol von Spectre, das ist ja dieser Ring, den wir anderen sehen, ist ja diese Krake.
Wie wir gerade gesagt haben.
Genau, und das Symbol der bösen Vereinigung in den Marvel-Comics, Hydra, ist ja auch eine Krake.
Okay.
Wer hat da von wem geklaut?
Wer war denn zuerst da?
Das ist die Frage. Die Marvel-Comics sind ja so aus den, ich meine, die ersten Comics werden so aus den 40ern sein oder so.
Aber ist Hydra nicht die Schlange, der man die Köpfe abhackt und
stimmt,
wieder nachwachsen?
Stimmt, dann wachsen immer zwei nach, stimmt. Aber das Logo sieht doch aus wie so eine Krake.
Warte mal, wir sind jetzt hier nämlich ganz,
sehr viele Köpfe
also Hydra-Komplott. Irgendwas ist hier gerade... Da stecken doch, hallo?
Ich finde übrigens einen Film Marvel vs. Bond, finde ich, Avengers vs. James Bond finde ich auch nicht schlecht
das
eigentlich.
Das finde ich auch cool.
Und James Bond die ganze Zeit so mega höflich und so, wobei Daniel Craig war ja schon nicht mehr so höflich.
Na, der hat auch seine höflichen Momente.
Aber der hat halt keine Superkräfte, ne?
Nee, aber deswegen wäre es ja eigentlich lustig,
aber super.
Aber er ist ja wie Batman eigentlich. Ja, ich glaube, er ist James Bond und Batman ist gar nicht so weit
voneinander. Ja, aber Batman ist ein anderes
Universum. Ich weiß, das ist nicht mal Marvel. Aber trotzdem, ich halte die beiden für sehr ähnlich.
Kann man ja alles so in eins werfen.
Ich habe heute einen Trailer gesehen für den neuen Deadpool und da kämpft er und dann sagt so ein Typ zu ihm irgendwie so sinngemäß irgendwie, ich werde dich jetzt leiden lassen und dann sagt Deadpool zu ihm, sag mal, was ist denn so düster, ist das jetzt hier DC Universe?
Mir ist ja Deadpool ein bisschen zu meta.
Ja, aber ich könnte trotzdem ganz lustig sein, glaube ich.
Ja. Ich muss auch ein paar Mal nach. Egal. Also weiter. Jetzt lernen wir so ein bisschen, das Phantom oder den Typ mit der Katze halt kennen und dann halt seine beiden Handlanger, wo er sich halt einen Schachspieler und eine ältere deutsche Dame sind so sein Team, die
ist
er losschickt. Irgendwie im Prinzip, wie könnte ich da jetzt am besten?
Ach komm, es ist Intellekt und Erfahrung.
Ja, absolut.
Nummer 3 und Nummer 5
halt so.
Übrigens.
Nummer 3, Nummer 5, ja.
Was ist mit 2 und 4 passiert?
Sehr, sehr gute Frage, aber wir haben ja gesehen, was mit Nummer 5 am Ende
Nummer
passiert.
Nummer 5 lädt.
Man ja, stimmt.
Nicht mehr so ganz, aber...
Spoiler!
Aber Nummer 3 ist ja, die war ja, auch wenn sie deutscher Abstammung sein mag, sie war ja Chefin des KGB, glaube ich.
Geheimchefin,
ne?
Ja. Irgendwie Chefin des ja, aber KGB ist ja Geheimdienst, ne? Also,
aber
ja.
Russischer Geheimdienst.
Und sie war aber die Geheimchefin,
genau,
im Geheimdienst.
Keiner wusste von ihr.
Ja, nicht mal sie, super verwirrende Sache und so.
Und deswegen weiß lustigerweise, wissen auch ganz viele noch gar nicht, dass sie schon lange raus ist.
Das finde ich überhaupt so. Das heißt, jeder, der sie trifft und so, denkt, dass sie immer noch da arbeitet und sie arbeitet da aber nicht mehr. Und ich denke mir so, kriegt sie da immer noch Post jeden Tag in ihr Büro? Das, warum merkt das keiner, dass sie da nicht?
Ich finde das aber super, die Idee zu sagen, okay, ich habe den Job nicht mehr, aber ich komme trotzdem noch jeden Tag, einfach nur, weil ich mich daran gewöhnt habe.
Ja,
meine
das
Mails
super Idee.
Es könnte ja ein Typ mit Katze kommen, der mich gebrauchen kann dann in der Situation. Ja.
Aber heutzutage wird man ja immer runter eskortiert, damit man sich keine Kundendaten noch schnell überspielt.
Aber ist halt
mehrere Leute eskortieren sehen in meiner Zeit in größeren Firmen.
Ist halt geheim, ist natürlich ein Geheimdienst. Da ist das ganz cool, dass man, muss ich das, glaube ich, so die Kantine in so einem Geheimdienst immer so vorstellen, dass die Leute sich zusammensetzen und sagen, bist du noch hier oder arbeitest du noch hier oder bist du frei oder
hab
was
ich
ist?
Nicht letztens. Ja. Und jetzt ist es so, dass sie quasi, dass die zwei super konkrete Personen brauchen.
Ja, sehr konkrete Personen. Eine
ja,
sehr
ja, wir bräuchten eine Übersetzerin, die damit klarkommt, die in der Türkei lebt, aber irgendwie im Russischen. Ich dachte so, wow, sehr konkrete. Und sie dann aber sofort, ich weiß genau, wen sie ist. Was ist denn mit euch?
Ja, ja. Das, Datenbank für konkrete
total.
Personen.
Total, ja, super konkret. Und dann brauchen sie noch einen sehr hellhaarigen Typen, den woraufhin sie an dieses Haus fährt, was wir aus der ersten Szene kennen, dieses Ausbildungslager, und dann da ankommt und man bringt sie runter zum See, wo er von einer blonden Frau offensichtlich einfach beschäftigt wird.
Nee,
und
eingecremt
wird er jetzt.
Ja, aber
massiert.
Auch so, sie sind ja, laufen vorher auch rum und so, also sie ist so einfach
in einem Ausbildungslager massiert.
Ja, und,
das ist
und aber wie sie da auch lang gehen durch diese Kriegsszenarien.
Aber er massiert, aber sie massiert ihn ja, weil er der Sieger ist. Weil er ja
von
vorher
was?
Geschafft hat in diesem dunklen.
Aber dann massiert
aber sie
ihn ja seit 4 Wochen.
Aber sie, ich dachte, sie cremt ihn ein mit Sonnencreme, weil er da liegt und sich sonnt.
Weil er so hellhäutig
ist.
Weil er so hellhäutig ist.
Da musst du aufpassen.
Der
ey.
Ist so blond.
Immer
der
schön
immer
nach den Leberflecken.
Sie cremt ihn doch ein.
Cremt?
Ja.
Cremt la Creme?
Von nee, 20 Meter weiter wird ja am lebendigen Objekt getestet, wie Krieg denn so ist.
Ja.
Wird ja mehrfach auch klar gemacht.
Das fand ich viel geiler, wie sie da auf diesem Steg runter zum See geht und an diesen Kriegsszenarien. Ja, aber so geil,
schön.
So auch in so kleinen Abteilen, wie so kleine Escape
Rooms. Aber es ist auch super toll, einfach wie dadurch, dass sie so nah sind, dann ist da irgendwie jemand mit Handgranaten und 20 Zentimeter nebendran hantiert jemand mit einem Flammenwerfer und 20 Zentimeter weiter geht schon wieder weiter.
Ist,
also es
ist einfach,
es
was
ist,
sie da... Und er liegt da unten rum, bei ihm war auch Totenstille übrigens 2 Meter weiter. Also scheint sehr dichtes Gras zu haben.
Aber ich fand die Masseuse von ihm, die fand ich irgendwie ganz scharf.
Ja,
die kam da so angerannt, als er lag da ja so offensichtlich schon länger einfach rum in der Sonne und dann kam sie angerannt und zieht sich einfach erstmal aus und cremt ihn dann ein.
Nicht überrascht.
Das fand ich irgendwie total gut.
Ich glaube, das gehört so zur Ausbildung. Die Jungs müssen ja auch locker gehalten werden und so. Und
er hat ja auch nur ein Handtuch um.
Es ist ja auch...
Das Handtuch, stimmt. Übrigens, das war sehr fest. Also,
das stimmt.
Weil er wurde von der Offiziersfrau, von der Geheimdienstchefin gerufen, beziehungsweise sie hat gebeten, dass nach ihm gerufen wird.
Ja.
Und er ist aufgesprungen, wie von der Tarantel gestochen, und das Handtuch saß, wie Beton.
Und dann hat sie ihn noch über die Handschuhe, hat sie ihren Schlagring gezogen und hat ihn
großartig.
Dann geschlagen und hat gesagt, er ist in sehr guter Form.
Ja, weil er nicht mit der Wimper gezuckt hat, obwohl sie ihn mit dem Schlagring in den Magen
Aber dieser Move übrigens, seinen Schlagring über seine Lederhandschuhe zu ziehen, ich bin
safety,
kein großer Schlagring-Fan, aber Respekt.
Ja, das war cool.
Vielleicht ist sie auch allergisch oder so.
Aber sie hatte noch einfach wahllos, also es war so wahllos.
Total.
So.
Sah super merkwürdig aus. Aber das war quasi alles, was sie brauchte, um zu wissen, dass er es jetzt ist.
Aber sie war auch so ein bisschen scharf auf den. Sie fand ihn irgendwie auch so ein bisschen
jetzt
geil.
Jetzt ist jetzt jedes zweite Wort, dass irgendwas scharf ist.
Nee, aber
jetzt kriegt keinen Wein mehr.
Hat man ihr doch angemerkt, dass die da so ein bisschen so...
Das stimmt doch gar nicht. Sie war doch auf Tatjana scharf.
Das auch. Ja, sie ist halt... Sie ist da flexibel.
Hans Dampf in allen Gassen.
Beidseitig bespielbar, wie man in Köln so schön sagt.
Ja, das stimmt. Ich bin hier als einzige Nicht-Kölnerin gerade.
Also ich fand schon, dass da so eine, dass man der, die, wie die den so abgecheckt
aber
hat, wie
Sex
den
in der
angeguckt
Luft.
Hat.
Die hat aber alle abgecheckt. Die hat ja auch die Russin abgecheckt.
Ja, aber den hat sie so genüsslich abgecheckt.
Ja, aber
wahrscheinlich
sie hat ihr doch so...
Ich glaube, die Anweisung war aber tatsächlich eher aus professionellen Gründen, ne? Also damit sie das Gefühl gibt, okay, ich prüfe jetzt, ob der Mann professionell geeignet ist für den Job.
Absolut. Also es sei denn, es gehört bei ihr zum Vorspiel, die Leute mit dem Schlagring in
also
den Magen
ich möchte ja nicht sagen, dass ich irgendwie Erfahrung habe
irgendwie
als KGB-Vorsitzende oder so. Oder als irgendwas anderes.
Und auch
was
wenn,
mit
könntest du jetzt nicht drüber reden.
irgendwas anderes, was
oder müsstest
mit
uns halt töten,
Schlagring zu tun hat. Ich muss aber sagen, dass sie hat ihn ja in den Magen geschlagen mit dem Schlagring. Und also, nein, meiner Meinung nach war da nichts zu holen. So. Also, der hat ja nicht mal ein Sixpack gehabt. Das war ja einfach so ein Schlag ins Weiche. Er hat sich nicht bewegt. Aber wenn mich jemand auch so lasch schlagen würde, würde ich mich auch nicht bewegen. Also,
so.
Es war so...
Wir machen jetzt die Mikros weg und probieren.
Nee, aber also der hatte ja nicht mal, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, man braucht so einen Supersoldaten.
Ja.
Und wenn ich so an Supersoldaten denke, dann denke ich an so, weiß ich nicht, Captain America oder sowas, der halt irgendwie, der hat überall Muskeln. Der hat am Sixpack noch ein Sixpack und darüber noch ein Sixpack, so. Und
stimmt.
Wenn du dann da mit dem Schlagring reinhaust.
Das war halt muskulös zu der Zeit.
Ich glaube
auch,
das ist zeitkoloriert. Ich glaube, das, was der damals
auch
dargestellt
hat, auch
seine
Haare
hat,
sind
so
übrigens
sehr,
zeitkoloriert.
Sehr Adonis. Sehr Adonis-mäßig.
Okay, na gut. Ja, aber ich vergesse immer.
Aber dieses so super hellblondierte und dieses keine Emotionen haben war auch eine Zeit lang so ein Bösewicht-Ding.
Na, der hatte auch, deswegen ist er, glaube ich, auch am Anfang in diesem Handtuch. Und das ist wirklich, man muss sagen, was der da umhat, das ist halt so ein Gästehandtuch. Also nicht so ein Handtuch,
ja, so
das man normalerweise
die man immer in den Hotels kriegt.
Genau. Dass er nur im Handtuch ist und dann so aufspringt, da sieht man ja so diese V-Form seines Körpers, ja, okay, diese breiten Schultern, die schmale.
Aber ich bin dann natürlich total bei Manier.
Ja, aber der ist auch, also.
Dass du den nicht hübsch fandst, oder was?
Warum ging's nicht? Jetzt komm mal runter mit deiner Schafsache.
Nicht muskulös. Nicht,
nee, das, ja, so wie er trainiert ist, hätte ihn so einen Schlag in den Magen, aber sie hat auch tatsächlich nicht viel und überhaupt. Also diese ganze Situation. Wir halten fest, man hätte in dieser Situation nichts tatsächlich testen können.
Aber ich glaube, es ging nicht nur um die Schlagintensität, sondern auch über das Überraschungseffekt, weil sie dreht sich ja so weg von ihm, zieht dann den Schlagring auf, bam, haut ihm dann mit dem Schlagring in den Magen. Und er hat aber trotzdem nicht gezuckt.
Verrückt ist, ja, und es gab keine mechanische Reaktion. Also die Haut hätte ja theoretisch trotzdem bluten können, ohne dass er was spürt. Es gab ja nichts dergleichen.
Bei einem Schlagring blutet nichts.
Ich glaube.
Was hast du eigentlich so, was waren früher so deine Hobbys?
Ich habe eine Zeit lang in einem Club aufgelegt und habe Bekanntschaft mit allen Kampfwaffen von Türstehern gemacht. Ich weiß, was Quarzsandhandschuhe sind.
Oh, vielleicht waren das die Lederhandschuhe.
Du meinst so als Doppelsache?
Ja, also mit Wumms.
Und Knebelketten. Das sind so Metall, so Eisenketten, die man, die so an den Enden so T-förmig sind. Mhm. Und du hast halt so eine Kette und du hakst die sozusagen in deine Hände ein und kannst damit Leute entweder erwürgen oder knebeln oder
cool.
So. Cool. Also wenn ihr wissen wollt, wie man mit Waffen umgeht.
Sowas am Türsteher bei sich?
Lifehacks.
Nur die Türsteher.
Das finden die natürlich nur bei den Gästen.
Ja.
Ich habe auch neulich bei der Joel McHale Show hat er so trashige Werbespots gezeigt und da war eins für ein Selbstverteidigungsgerät für Frauen, das sich Catclaw nennt. Sieht aus wie so ein Handexpander und wenn man den zusammendrückt, dann kommen zwischen den Fingern so Krallen raus, mit denen man den Angreifer kratzen kann.
Das gefällt mir.
Und dann wird aber in diesem Werbeclip begründet, weil man dann an diesem Gerät die DNA des Angreifers hat und die Polizei ihn dann finden kann.
Und aber in dem Werbespot, das ist halt das Witzige, in dem Werbespot zeigen sie das immer an der Orange, wie tief das schneiden kann und nicht an einem Menschen logischerweise.
Die Idee ist aber super, auch so fürs Frühstück einfach.
Ja, ja, total. Und dann lösen die das dann so auf oder die Joel McHale Show macht dann am hinten den, als sie das sagen mit dem DNA und so, am Ende den Gag, dass sie dann so einen Mann, der so ein oranges Gesicht hat, wir haben ihren Täter gefunden. Das ist eine große sprechende Orange.
Aber die Idee ist super. DNA. Schatz, wo sind meine Catclaws? Ah, ja. Ich habe mir heute die Bananen ins Müsli geschnitten.
Ja. Kannst du schön?
Finde ich gut.
Geht ganz schnell. Ich habe jetzt hier die Brille stehen. Wahrscheinlich meine ich ihre Brille, ne?
Oh Gott, die Brille, die aussah wie aus
dem... Ja, das ist so eine Gag-Brille.
Das
ist
so absolut so eine
Gag-Brille. Ja, ich dachte, total. Sie sah plötzlich aus wie Woody Allen.
Ja.
Und gleichzeitig, es war eine Gag-Brille.
Ich habe mich wieder an den Glasboden vom Anfang erinnert mit der Message. Das waren so ungefähr die...
Das ist doch das, was man in jedem Karnevals-Dirks und wie sie alle heißen, als Gag-Brille bekommt. Diese runde Brille, wo die Gläser genau, wo die Augen genau so aussehen.
Ja. Das stimmt. Also es war, ich weiß auch nicht, was man uns damit sagen soll, dass sie sehr klug ist.
Je dicker die Gläser, desto klüger der Mensch.
Ja. Ich dachte, dass sie einfach sehr alt ist.
Habe ich auch gedacht.
Und das war, glaube ich, jetzt auch schon die Szene, wo sie Tatjana sozusagen
mustert.
Genau.
Genau, und ihr einfach sagt,
sie sind
verlieb
sehr
dich
schön
mal in den.
Oder ich erschieß dich.
Ja. Oder so. Du verlässt diesen Raum hier nicht leben.
Dann ja, das fand ich auch komisch. So entweder schaffst du es, ihn zu verführen,
ja,
oder du verlässt diesen Raum nicht lebend.
Ja, ciao.
Ich dachte so, hä? Aber du musst doch diesen Raum erst mal verlassen.
Na, vor allen Dingen auch so komisch, also wenn der KGB seine Leute so rekrutiert, dass sie ihn immer damit drohen müssen, sie umzubringen, wenn sie nicht mitmachen, haben sie offensichtlich ein Loyalitätsproblem.
Das ist eine tolle Taktik für die Bundeswehr, einfach so, ja, jeder, der gerade 18 wird, also kommt so ein Bundeswehr-Rekruten-Ausbilder, klingelt an jeder Tür und sagt so, du bist 18, wenn du nicht mitkommst, bringe ich dich um jetzt.
Ja. Riesenidee.
Es ist eine Alternative, man kann sich entscheiden.
Das stimmt. Und dann kommen wir endlich zu Bond, der mit seiner Freundin im Boot sitzt und eine unglaublich realistische Narbe am Rücken hat.
Aber erstmal, bevor
wir... Oh, kommt da noch was?
Ja.
Habe ich was vergessen? Sorry.
Nee, also da nicht mehr, aber bevor die Narbe kommt, sieht man diesen wahnsinnig coolen Champagner-Kühlungs-Move von Bond.
Stimmt.
Ja, mit der Strippe und dem Eimer im Wasser. Ja. Wahnsinn.
Und im ersten Teil war sie wohl auch schon seine Freundin und sie wollten sie als quasi seine feste Freundin etablieren, zu der er am Anfang und am Ende immer ist, die dann super genervt ist, dass er andauernd weg muss. Ah. Haben sie aber nach diesem Film verworfen, weil
ja,
das...
Gute Idee. Ja. Die war ja da schon eine Nervbacke.
Ja, aber auch, was ist ein das für ein Konzept?
Fall genannt.
Ja.
Der Bootsfahrer, der vorbeifährt, hat übrigens, diesen Dialog habe ich übrigens nicht verstanden. Der Bootsfahrer sagt sinngemäß sowas wie, ja, das ist ein anstrengender Sport, ne, muss man mal gemacht haben. Und dann sagt James Bond, ja, er ist anstrengend.
Ja.
Ich habe es nicht verstanden.
Ja, das war der Gag, weil die ja keinen Sport machen gerade. Die bumsen ja gerade nur. Und dann sagt er sowas wie, ja, mein Sport ist auch anstrengend, if you know what I mean.
Genau.
Habe ich nicht verstanden.
Bond ist immer sexuell aufgeladen.
Wie jetzt?
Ich verstehe. Bist du James
deswegen
Bond?
Deswegen sind Bond und ich uns so ähnlich.
Bond macht immer den ekligen Sex-Gag. Das ist wie der eklige Chef.
Okay.
Der macht dann immer so.
Ja, genau. Und ja, aber 1963 so, ja, okay. Fand man es halt noch charmant. Mittlerweile findet man so unangenehm. Ja, und dann fährt Bond quasi nach Hause in die Zentrale von MSX.
Nachdem dieser geile Pager anspringt.
Stimmt, der Pager.
In dieser Jeansjacke, dieser riesengroße, große Pager, der eigentlich nur signalisiert, im Auto klingelt dein Telefon.
Genau.
Aber ist geil. Ich finde.
Und dann aber Moneypenny sagt, wir suchen sie schon seit 2 Tagen, wo ich denke, ja, aber im Auto anrufen wäre ja vielleicht eigentlich die erste Idee gewesen, oder?
Stimmt, also tatsächlich.
So. Am besten finde ich aber, dass er am Autotelefon irgendwie da anruft in der Zentrale und dann seine Olle ihm hammerhart auf den Sack geht, während er gerade so ein Gespräch findet und auch so den Hörer aus der Hand reißt und so.
Ja. Vor allem, er lügt ja seinen Arbeitgeber an, um zu sagen, nee, ich bin gerade an so einem Fall dran, ich kann nicht. Ja. Er ist gar nicht am Fall dran.
Ja.
Er ist gar nicht
am Fall.
Was wollte sie bezwecken?
Ja. Ist sie vielleicht auch eine Doppelagentin?
Vor allen Dingen war eh Moneypenny dran. Oder?
Ah, ja.
Moneypenny.
Die ewige...
Nicht genommene.
Ja.
Naja, und dann lernen wir ja den fantastisch auch übersetzt Q, den Waffenmeister kennen. Als wäre das so ein Dungeons and Dragons.
Aber ich habe noch eine kurze Zwischenfrage.
Ja, bitte.
Weil in dem Film ist M ja noch ein Mann.
Ja.
Wann wird M zur Frau?
Ab
Daniel Craig.
Wirklich?
Ja.
Davor ist M immer ein
Typ. Es ist ja in den Craig-Bonds auch so, dass, glaube ich, im letzten oder im vorletzten aufgelöst wird, warum M dann plötzlich, warum M eine Frau ist, weil sie ja doch dann, ich glaube, bei Spectre opfert sie sich dann nicht und dann ist es doch Ralph Fiennes oder so. Dann kommt doch ein neuer M. Oder
ja, aber der ist ja dann neu.
Genau, aber der ist dann auch wieder M. Deswegen ist M dann später, weil in den Craig-Bonds wird ja der komplette Bond-Mythos neu von vorne erzählt.
Ja, ja,
stimmt, deswegen ist am Anfang M noch eine Frau und dann später ein Mann.
Okay.
Aber M scheint offensichtlich einfach nur eine Position zu sein.
Genau.
Deswegen kann es ja auch später wieder eine Frau
gibt's ja
werden.
Auch, deswegen gibt es ja auch in den neuen Bonds einen jungen Q.
Stimmt, aber genau. Q war sehr lange, also ich glaube bis...
16 Bonds.
Krass, ja. Also bis 2000 irgendwas, ne?
War der, den wir da, genau, den wir kennengelernt haben, war 16 Bonds Q. Genau.
Cool.
Dann war es bei...
Wurde allerdings, glaube ich, nie wieder der Waffenmeister genannt.
Bei Pierce Brosnan war ja dann John Cleese Q.
Genau. War der war auch lange Q. Den fand ich auch gut.
Aber den jungen Q finde ich auch gut.
Das war übrigens, ich habe noch ein kleines bisschen Trivia zwischendurch. Das war der letzte Film, den John F. Kennedy gesehen hat, bevor er umgebracht wurde.
Oh mein Gott.
Ach.
Aber ich meine, das ist auch ein guter Film. Kann man mal machen.
Ja. So als letzten Film.
Ich meine, wenn ich jetzt irgendwas, weiß ich nicht, mit Adam Sandler gucken müsste als letzter Film,
Gott,
dann meine ich so, oh Gott. Ja,
Jill und Jack oder so.
Nee, diesen mit dem, wo der Schuster ist.
Ja, stimmt.
Boah, der war schlimm.
Das war sehr merkwürdig. Genau. Aber das ist doch irgendwie, ich habe übrigens eine Menge traurige Trivia gefunden.
Folgende Menschen sind gestorben, nachdem sie diesen Film gesehen haben.
Oder mitgespielt haben.
Ich habe nur sowas wie zum Beispiel der erste Sound, das erste Mal, dass dieser Soundtrack von James Bond genutzt wurde.
Titelsong.
Der Titelsong, ja. Genau.
Stimmt, das habe
also
ich auch gesagt, der im ersten Teil.
Das Klassische, was man immer mit James Bond verbindet.
Das stimmt.
Aber das ist doch schon in Dr. No, hä? Verstehe ich.
Nee.
Doch.
Nee.
Doch, schon, aber der wird sozusagen das erste Mal wiederverwendet und dann über mehrere
eingebaut,
Bonds.
Oder?
Genau, und dann über mehrere Bonds hinweg verwendet.
Ah ja, verstehe.
Und ich habe auch eine Trivia gelesen. Jetzt kann ich auch mal. Go. Und zwar der Mensch, der Komponist dieses Films,
ja,
war der im ersten Film nur dieses Thema komponiert hat und sonst gar nichts. Und war dann da der alleinige Komponist, weil er so begeistert von diesem Thema war.
Einfach Wikipedia-Inhalte
lesen. Ne? Wahnsinn.
Deswegen hat er das Thema auch so gut in den üblichen Sound reinkomponiert.
Ich habe auch eine Trivia noch. Fällt mir gerade ein.
Also Trivia, Schneeballschlacht mit Trivia.
Der Hauptdarsteller ist Sean Connery.
Und das fand ich geil, weil meine erste Frage beim Filmgucken war, ist das Roger Moore?
Oh Gott, das war so traurig.
Aber man kennt ja tatsächlich, also viele Leute, die kennen ja tatsächlich Sean Connery nur als alten Sean Connery.
Genau.
Also wenn man so keine 60er, 70er Jahre Filme guckt, kennst du den? Ich kann, also Nils. Und vor allen Dingen finde ich, sah der als junger Mann echt krass anders aus als der
Zeit. Oh, der sah gut aus. Der sah sehr, sehr gut aus.
Ich finde, das Bart ihm sehr gut tut. Diese Grübchen da, diese Grübchengeschichte bei ihm da. Also das.
Ich finde auch, dass er aber auch als alter, als erwachsenerer Mann besser aussieht als junger Mann. Aber wenn ich jetzt, also ich denke mir dann, und das ist vielleicht von der Jahreszeit komplett falsch, aber ich denke mir, Sean Connery, James Dean und Marlon Brando in einer Reihe mit den, weil die irgendwie sehr viel Ähnlichkeit miteinander haben, von der Mimik vielleicht oder von der Optik oder weiß ich nicht. Aber ich musste sofort an Marlon Brando denken, als er noch jung war, weil der auch super gut aussah. Und ich fand, Sean Connery sah auch in dem Film echt gut aus.
Er und sein Toupet. Er hat ein Feuchttoupet und ein Trockentoupet.
Auch in dem Film?
Ja, der hat ja eine Halbglatze schon in der Zeit. Also richtig doll. Der hatte gar keine, hier oben gar nichts mehr.
Was?
Ja. Was man auch
schon im ersten Teil nicht mehr.
Oh Gott.
Und er hat halt ein Toupet für, wenn es trocken ist, und ein Toupet für, wenn es nass wird.
Was man auch sagen muss, ist bei Sean Connerys Ohrensituation, ist es eine sehr, sehr gute Idee, so eine Kapitänsmütze zu tragen, wie er das da später in Liebesgrüße aus Moskau tut.
Was mir aufgefallen ist, als Bond da am Flughafen ankommt in Istanbul, gibt es ja schon sofort wieder so eine unklare Autosituation. Er stellt irgendwie ein, jemand fährt. Ist das so eine Bond-Sache, dass immer, wenn der irgendwo ankommt, steigt er entweder bei falschen Leuten ein oder wird verfolgt? Weil das war im ersten Teil doch haargenau so.
Ja, da ist ja immer ein bisschen.
Aber ist das ein Bond-Ding? Gibt es da sowas wie so eine wiederkehrenden Gags, außer Bond, James Bond, was er in dem Film nicht gesagt hat?
Ich weiß nicht, ob das so als Gag ist, aber das passiert tatsächlich oft bei dem, dass der so einsteigt und immer so ein bisschen mal guckt, was passiert.
Und dann finde ich gut, dass er so durch so einen Markt geführt
das
wird.
Das Prinzip Uber.
Er wird ja durch so einen Markt geführt zu dem, was ist das eigentlich, zu diesem, mit dem er dann da immer abhängt, dieser ältere Typ da.
Ja.
Und das ist ja dann hinter einem Vorhang einfach eine Tür. Und dann geht er da rein, dann kommt gerade eine Frau raus und so dachte ich, das war ja einfach eine Prostituierte, ne, die da rauskam. Freunde?
Das wissen wir nicht, es findet ja keine Bezahlung statt.
Der Typ, der da ist, sagt doch immer, ich mag die jungen Mädchen oder irgendwie sowas.
So eine
sagt
Dauerüberweisung.
Das ist auch die am Ende.
Stimmt, die dann später auch.
Die später nochmal auftaucht.
Die so nervt, dass sie endlich Sex haben.
Ja.
Oh, na gut.
Ja, genau.
Und dann explodiert aber eine Disco. Aber da kommen wir später
zu. Nee, aber ich fand es eigentlich ganz, ganz nett, dass die sich so im Auto unterhalten haben und so, ja, sie wissen schon, dass wir gerade verfolgt werden und der Taxifahrer, der Sohn
stimmt,
von diesem...
super entspannt.
So, ja, klar, das passiert so, das sind die Bulgaren oder so. Also das fand ich... fand ich irgendwie, das hat sympathisch gemacht.
Das stimmt.
Ich bin ja Bond-Quereinsteiger, ne? Aber wie gut kann ein Geheimagent sein, der egal wo er hinreist auf der Welt, dass er immer sofort verfolgt wird?
Ja, und auch sofort seinen Vor- und Nachnamen immer sagt.
Ja,
so richtig schlau ist der ja nicht.
Also sein Deckname kommt ja erst ab.
Aber ich finde, die sind
Minute
alle
70.
Keine sehr guten Geheimagenten. Also alle. Auch Tatjana nicht. Die sagt, nein, ich sage nichts, eine Backpfeife kriegt und sofort erzählt. Und dann in Trance, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber auch da kommen wir noch hin.
Ja, da müssen wir hin.
Da müssen wir auf jeden Fall noch.
Ja. Nils?
Ja?
Du hattest gerade ein Ich-will-was-sagen-Gesicht?
Nee, das sage ich dann auch später.
Okay. dann habe ich noch ein Trivia hier. Nö, also nicht jetzt.
Dann sitzt sie auf jeden Fall da in Istanbul bei diesem Kontaktmann von Bond, der ihn da auch die ganze Zeit in Istanbul irgendwie so mehr oder weniger betreut. Ich weiß gar nicht, ob es dann schon kommt. Ich glaube, Bond geht dann irgendwie nochmal kurz ins Hotel oder so, aber dann sind sie auf jeden Fall wieder bei dem und dann sagt er, ja komm, ich zeig dir mal was hier bei mir im Keller. Wir gehen mal bei den Russen gucken, was da gerade so los ist. weil die gucken wollen, was in der russischen Botschaft gerade so gemauschelt wird. Und dann fahren die erstmal unter diesem Geheimversteck, das hinter einem Teppich im Basar ist, ist eine super hohe Halle mit 100.000 Säulen und einem Fluss.
Heute werden da immer Techno-Partys. Fluss.
Das sieht sehr Herr der Ringe-mäßig so.
Aber auch so Techno-Partys. Genau.
Er sagt ja dann auch, das hat hier damals Kaiser Konstantin hingebaut. Und dann fahren sie
als es noch Konstantinopel hieß.
Genau. Und dann fahren sie auf einem Boot durch diesen unterirdischen Fluss. Bond muss mit der Taschenlampe leuchten, steigen irgendwo aus, treten durch eine durchbrochene Mauer und dann sagt dieser Bond-Kontakt, ja, jetzt sind wir genau unter der russischen Botschaft. Und er sagte, und mir hat ja damals einer ein Geschenk dagelassen, als er das Haus neu aufgebaut hat. Und der hat dann aus einem U-Boot wiederverwendet ein Periskop, das er in das Haus reingebaut hat, sodass er immer in diese russische Villa reinspionieren kann. Zumindest in den Konferenzraum, weil da das Periskop. Er muss da auch sich rausziehen und kann dann da immer so durchgucken, was da gerade los ist.
Wie geil das auch sein muss, wenn du in so einem Konferenzraum einer russischen Botschaft sitzt, die ja wahrscheinlich mehrfach überprüft wurde aus Sicherheitsgründen, aber dieses Periskop in der Ecke, das nimmt man so hin, das steht da halt, das gehört dazu.
Das ist ja keine Ecke, das ist ja einfach irgendwie
eine rausgebrochene Wand oder
ja,
so.
Ich weiß nicht.
Das sieht man
aber, nicht. Aber vor allen Dingen, kommt ja dann, sehen wir ja dann die Beine von Tatjana und da habe ich wiederum das Trivia zu, dass der Regisseur die Beine von der Schauspielerin so scheiße fand, dass das in der Szene eine andere Schauspielerin ist.
Wow.
Da musst du auch am Set, glaube ich, ein gutes Selbstbewusstsein haben, wenn du das kriegst. Nee, das können wir echt, deine Beine können wir nicht als hübsch verkaufen. Da müssen wir leider jemand anders.
Aber ich glaube, davor oder danach kommt die Szene, wo dann aus der russischen Botschaft drei Frauen kommen, die kurz Russisch sprechen.
Mhm.
Und mir fällt das ja dann sofort auf, weil Russisch meine Muttersprache ist, wie schlecht die irgendwelche amerikanischen Leute gecastet haben, die mit Russisch mit einem ganz schlimmen Akzent sprechen, nicht wissen, wie man irgendwas auch nur aussspricht. Aber also das Gleiche gilt aber auch für die Beschriftung der Botschaft, also alles, was an Türen steht und sowas, da kommen wir gleich, glaube ich, nochmal zu. Dass,
stimmt, das hat man auch immer, weißt du noch, in How I Met Your Mother. Da war doch der Verlobte,
der Deutsche,
und das ist ja, Thomas Lennon ist ja auch ein Comedian, der dann auch einfach nur einfach sinnlos Worte aneinandergereiht hat.
Ich snacken Hagendack.
Ja, genau, eigentlich eher so holländisch gesprochen.
Aber ich merke das ja in vielen Filmen, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Russen auftauchen und meistens irgendwelche Bösewichte sind oder sowas, sprechen die Russisch. Und ich frage mich immer, warum gibt es keine russischen Schauspieler in, also warum gibt es keine englischen?
Ich glaube 1963 ist das noch schnell erklärt.
Ja, das ist schnell erklärt, aber das Gleiche gilt, also die Frage stelle ich mir bis heute noch.
Ich habe immer das Gefühl, dass es da irgendwas arbeitsrechtlich immer Stress gibt und dass sie dann immer schneller amerikanisch nehmen.
Weil es ist ja so einfach, also wenn zumindest jemanden, der es synchronisiert. Klar. Wenn jetzt irgendein Matthias Schweighöfer-Film aufkommen könnte, sollte mit einer russischen Schauspielerin und die spricht Russisch, weil sie es in der DDR gelernt hat oder sowas und mit schlechtem Akzent, dann sollen die mich anrufen und sagen, hier, sprich mal drüber. Das ist ja kein Problem.
Willst du deine Nummer vielleicht jetzt?
Genau, also meine Nummer, nee, aber
das. Ich finde das auch jedes Mal komisch. Ich denke mir auch immer, also auch in L.A. und so, wo so Filme gedreht werden, also der Bond jetzt vielleicht nicht, aber da sind doch alle Nationen vertreten und auch alle wollen Schauspieler sein. Also du ist doch, eigentlich müsste es total leicht sein, Leute zu finden, die das tatsächlich können. Aber jetzt 1963 vielleicht.
Ich meine, die finden Franzosen, die Französisch sprechen können.
Stimmt.
So,
das können wir nicht nahtlos beantworten.
Richtig? Absolut.
Ja, ich weiß.
Aber ich finde, wir können es ruhig mal kritisch ansprechen.
Ich finde, Dolph Lundgrens Russisch war Fleek in Rocky 4.
Apropos, der sah auch genauso aus wie der Bond-Bösewicht.
Ja, stimmt.
Jetzt.
Und auch wie der Bösewicht hier Christopher Walken in James Bond.
Nein, so sah der gar nicht
aus. Nein, aber auch mit diesem blondierten Haar scheint irgendwie so eine Sache zu sein.
Nein,
so sah der gar nicht
aus. Kann ich eigentlich E-Zigarette hier drin rauchen?
Ja.
Das stinkt auch,
oder?
Nicht.
Du kannst auch meinetwegen Y-Zigarette hier drin rauchen.
Ich möchte nur
das lassen wir übrigens drin.
Das ist jetzt so ein bisschen diese E-Zigarette jetzt da rauszunehmen und so das und da so vorzubereiten, ist so ein bisschen wie das Gewehr von Bond, das er immer so geil zusammenschraubt, weil der Lauf im Griff ist.
Wo dann plötzlich ein Infrarotsensor drin war, das habe ich nicht verstanden, wo der herkam. Also das war also ein Gewehr, das war ja mehr ein kleiner Kasten als ein Gewehr. Und dann schraubst du dieses Gewehr zusammen und plötzlich ist da eine hochtechnologisierte. Ja.
Das müssen wir empfehlen.
Aber das hat ihm Q schon gesagt, als er ihm den Koffer gegeben hat. Da war das Gewehr ja drin.
Das beantwortet meine Frage nur halb.
Da hat er gesagt, hier, da ist ein, was sagt er zu ihm, da ist irgendwie ein Infrarot- oder ein Nachtsichtgerät mit dabei.
Wahnsinn.
Aber wir müssen auf jeden Fall über die Gadgets sprechen, weil das komplett unpraktisch ist, auch so einen Koffer herzustellen, den man anders aufmachen soll, als es die Gewohnheit ist. Also einerseits kann ich verstehen, dass sie sagen, okay, wenn jemand anderes den Koffer aufmacht, dann explodiert da was. Andererseits würde ich zum Beispiel als James Bond das immer vergessen, dass ich das da irgendwie links und rechts mal drehen muss, bevor ich den Koffer aufmache. Also aus Gewohnheit.
Und dann hast du dir jetzt schon die Frage beantwortet, warum du kein Geheimagent bist.
Soll doch praktisch sein, was der da macht, also was Q da herstellt.
Ja, aber es soll ja auch Leute töten.
Was ich an diesem Koffer noch viel unpraktischer fand, waren diese so Reihen mit Goldmünzen. Und die waren nicht etwa in den Koffer gelegt, sondern versteckt im Saum des Koffers.
Ja.
Wenn du aber so weit kommst, dass du den Koffer offen hast, also nicht von Tränengas getötet wirst oder von den ganzen Waffen, die da drin sind oder allem. Ich meine, dann hast du das Gold doch eh. Also dann ist es doch egal, oder?
Was ich am unpraktischsten fand, waren diese Patronenverstecke unten in den Füßen des Koffers, die man so rausdrücken muss. Und dann muss man die aufschrauben und dann kann man da die einzelnen Patronen rausnehmen und dann in seine Pistole laden. Also bis da, warte, muss man dann dem Gegner sagen, der vor einem steht, warte mal. So, jetzt muss ich das erst hier raus und jetzt muss ich es aufdrehen. Warte mal. Dann muss ich auch die Pistole laden. Also das ist wahnsinnig umständlich.
Deswegen hat er es ja auch nicht benutzt wahrscheinlich.
Genau.
Hat er nicht. Weil es echt nervig ist, dieses Reindrücken und Drehen. Ich kenne diesen Mechanismus von irgendwas anderem, ich weiß nicht mehr.
Aus einem Spind im Fitnessstudio.
Nee, da gibt es Schlüssel.
Dann, ich hatte das auch im Spind an meiner Uni. Da musste ich mit meiner Mensa-Karte, das so reindrücken.
Und so.
Das hatte ich bei meiner Wohnung mal, als ich im Studentenwohnheim gewohnt habe, so eine Karte dran halten, drücken und drehen.
Genau.
Aber
ich kenne das irgendwo her, weil ich dann auch immer damit rumspiele, wenn das irgendwo ist.
Ja, genau. Und mir kommt das wahnsinnig bekannt vor.
Drauf und dann kommt es raus und dann geht es wieder rein. Was ist denn das nochmal?
Das Kugelschreiber. Ist so geil. So eine haptische Erinnerung, die man nicht benennen kann.
Irgendwas.
Auf jeden Fall habe ich da schon gedacht, wie wahnsinnig unpraktisch. Da bricht der Fingernagel ab, es tut weh, du kannst nicht mehr geheimer gehen.
Aber das Messer war praktisch. Also das muss man den Koffer lassen.
Und übrigens das Messer, was die Deutsche da im Schuh hatte, das hatten die KGB-Agenten wirklich, habe ich gelesen.
Mit Gift auch?
Diese ausklappbaren Messer. Mhm,
unten am Fuß.
Das war super. Krass. Aber das war ja auch noch ein giftgetränktes Messer.
Ja,
das war
ich muss aber jetzt eine historische Frage stellen, weil ich es nicht weiß. Aber war das 63 noch
und
so, dass
wir sind ja alle Geschichtskenner. Das
exakt,
absolut.
Richtig, deswegen frage ich euch.
Genau in der richtigen Runde.
Und auch Luftfahrtexperten. War das noch so, dass du keinerlei Metalldetektoren hattest, wenn du geflogen bist, 63?
Bin ich mir ziemlich sicher.
Weil in dem Moment wäre ja dein Koffer aufgeflogen.
Nee, hatten die, glaube ich, nicht. Ich glaube, du konntest ja, ich meine, die haben ja alles gehabt an Bord. Ich glaube auch überhaupt, dieses Waffenkontrollieren war da noch gar nicht so eine Sache. Also, wisst ihr, was ich meine?
Aber wenn James Bond immer sagt, er ist James Bond.
Besoffen und ohne Anschnallgurte auf Auto gefahren. Also das war ja alles noch gar nicht verboten.
Die werden dem schon irgendwelche Ausweise gegeben haben, mit so Diplomatenausweise oder
ja,
so.
Ja, aber so wie gesagt, wenn er immer sagt, ich bin James Bond, dann lassen wir ihn auch so durch. So.
Ja.
Ja, okay, James Bond. Ja.
Ich habe die Lizenz zum Töten.
Okay, ciao. Achso,
dann nehmen Sie Ihre Waffen gerne mal mit an Bord.
Ja, genau.
Das ist schon okay.
Ja, du man immer zur Arbeit bereit. Ne? Selbstständig ist halt, da musst du einfach immer am Start sein.
Wie geht denn eigentlich der Film weiter jetzt?
Ja, ist eine sehr gute Frage, finde ich.
Kommen wir dann schon zu diesem Fest?
Ja, dann kommen wir
dieses
zum
Ritual.
Zigeunerfest.
Das,
politisch
inkurrekte Zigeunerfest.
Genau.
Absolut.
Das hat mehr Fragen gestellt als beantwortet.
In dem Moment, wo er gesagt hat, ich habe Zigeuner, wir fahren jetzt mal nach, jetzt wird es gleich richtig fies.
Ja.
Jetzt haben wir gleich ein Problem.
Und dann
schon der erste Satz, den ich hier habe. Zwei Mädchen wollen sich umbringen, weil sie den gleichen Mann lieben. Dachte ich, okay, on board.
Und da sind wirklich, ich finde, wie gesagt, das stellt mehr Fragen, als es beantwortet. Ja. Weil, also ich weiß nicht so genau, also war das Bild, dass man 63 von Menschen ohne Wohnsitz hatte? Oder war das irgendwie das Bild, dass man von Türken generell hatte? 63
ich glaube aber
in den
nicht,
USA?
Dass Zigeuner 63 also. Schon als Gruppe ohne Wohnsitz bezeichnet wurden, oder?
Die haben doch auch
das
gewohnt.
Waren doch, also
die
Zigeuner waren Wohnsitz. Ja schon 63 Sinti und Roma. Also das waren einfach, das waren wirkliche Zigeuner.
Aber
das,
die hatten doch
halt
Häuser da.
Aber ich fürchte, der Satz, die bringen sich um zu klären, wer den Mann kriegt, ist schwierig.
Aber das,
okay,
aber
würde ich
das
heute auch noch machen.
Aber das war doch schon immer ein fahrendes Volk sozusagen. Also das kennt man doch von, ich habe mal so eine Doku gesehen über so Roma, über eine Roma-Gruppe in Düsseldorf, die da so ein Camp immer hatten.
Ja, sie waren das auf jeden Fall schon. Die Frage ist, ob die kulturell so verstanden wurden, 63.
Ich glaube schon, ja, natürlich. Es gab ja 63, ich glaube, was 63 in jedem Partykeller hing, war dieses Gemälde einer Zigeunerin, wo diese Frau mit diesen schwarzen Haaren und diesem Ohrring, dessen sehen die
so,
da auch
ja,
alle so aus,
ja,
wie die Frau von diesem Bild, diesen weilenden Tüchern und so. Das war da schon, das war ja auch romantisch, das war ja damals ein viel romantischeres Bild als heute. Damals galten die ja als ein romantisches Volk. das so ein bisschen war so ein Sehnsuchtsort.
Mit viel Musik. Also die russische Musik ist ja auch geprägt von Zigeunermusik. Ja. Ich sag das jetzt mal so, politisch inkorrekt. Aber
Sowieso Balkan, Ostblock und so, ne, ist ja alles so sehr, musikalisch greift das ja alles so sehr ineinander über. Es gab ja auch mal diesen Film von, wie heißt der Regisseur?
Kusturica?
Genau. Wo er mit seiner Band unterwegs ist und so, und wo man
Schwarze
auch
Schwarze Katze, weißer Kater, oder?
Ja, das war sein Film. Und dann hat er mal so eine Doku gemacht über seine Band, wie er mit seiner Band tourt. Ach so. Das war immer ein kurzer Nah. Maria, du, also.
Hallo.
Hallo.
ja, wir sind also auf dem Zigeunerfest. Es gibt Raki, bulgarischen Raki, der sehr brennt. Ich spreche aus Erfahrung.
In den Augen.
Das ist kein klassischer Raki, wie man ihn kennt, wenn man Raki bestellt, sondern das ist so eine weißweinfarbene Substanz, die einfach nur dazu da ist, glaube ich, um sich zu betrinken. Also mein Opa hatte mal von einem Freund so eine Flasche bulgarischen Raki. Den habe ich dann mit ihm abends irgendwann leer gemacht.
Und dann auch einfach 2 Stunden nichts sehen können.
Also wirklich, das ist kein Spaß.
Was die Leute nicht sehen, ist, dass Marias Gesichtsausdruck gerade sehr ernst wird.
Ich kenne ja Schnaps.
Klar.
So, und ich kenne verschiedene Sorten von Schnaps. Und wenn ich zum Beispiel sage, dass ich Korn schon sehr schlimm finde und ungenießbar, bulgarischer Raki ist einfach nur, das ist einfach nur, als würde man
Benzin.
Sich Feuer ja. Trinken.
Also so Absinth-mäßig in so eine Richtung.
Aber Absinth hat ja noch irgendwie so einen Eigengeschmack. Das ist einfach nur, ja, das brennt einfach nur.
Kein,
also es
den man im Mund haben will.
Also es ist einfach so, als würde man Tabasco.
Benzin hat auch so Eigengeschmack.
Ja, genau. Ja, wobei Tabasco ist auch schon wieder zu geschmacksintensiv. Ja. Als würde man einfach nur was sehr Scharfes und sehr Heißes und sehr Alkoholhaltiges runterkippen. Und man ist eigentlich nach dem ersten Shot schon so dicht, dass man eigentlich auch nicht mehr stehen kann.
Aber und dann geht's halt los, also dass diese beiden Mädchen, die kämpfen dann, also haben sich wohl in den gleichen Mann verliebt und fangen dann wirklich an wie zwei Katzen.
Das war super schlimm.
Zu kämpfen.
Catfight.
Ja, Catfight, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Und machen das natürlich auch in Unterwäsche, klar. Und dann die Männer finden es erst ein bisschen befremdlich und dann fangen sie aber an zu lachen, weil ist ja doch ganz witzig. Und dann wird aber irgendwie angegriffen und irgendwie bla bla bla, es wird geschossen und alles ist sehr aufregend, deswegen wird der Kampf unterbrochen. Und danach, weil Bond dem Anführer da oder dem, weiß ich auch nicht, das Leben gerettet hat, darf er dann irgendwie bestimmen, welches der Mädchen jetzt leben darf und kriegt die beide ins Zelt gebracht. Und ich nehme an, er hatte dann mit beiden Sex.
Natürlich.
Weil sie, aber das ist also so.
Er hat ja auch sowas gesagt, wie mit wem fange ich denn an?
Vor allem es gab da 2 komische Situationen, die mich auch ratlos zurückgelassen haben, nämlich im Zeitpunkt des Angriffs fallen mehrere Männer von dieser Reling, von diesem Dach runter.
Ja, ja.
Das habe ich nicht verstanden, weil also ich weiß nicht, also warum sie angegriffen haben, wenn sie genau wissen, sie greifen nur sich selber.
War sehr böig an dem Tag.
Ja, das kann die Erklärung sein. Und die andere Situation war dann nämlich, wie James Bond dann sagt, ja, ich möchte beide verschonen, die sollen sich nicht prügeln, meinetwegen bringen sie mir beide. Ich nehme da direkt beide. Und dann gibt es so eine wirklich 3-Sekunden-Szene dazwischen, wie sie ihm irgendwie einen Faden aus dem Hemd zieht oder den Ärmel hochkrempelt oder so. Und dann ist die Situation auch vorbei. Damit ist dann klar, okay, da ging dann was oder so. Also das fand ich, das hat mich nicht so, habe ich nicht verstanden.
Ich glaube, in der Szene habe ich erst für den Film festgestellt, dass alle Frauen in dem Bond-Film dieselbe Figur haben und eigentlich auch gleich aussehen, also von der, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass die Russin genauso aussah wie die Zigeunerdamen, aber die sahen halt, also wenn man die in eine Reihe stellt, die hatten wahrscheinlich alle die gleichen Maße. Und ja, da wurde also sehr die Maße, viel die auf die Ästhetik geachtet. Also es war jetzt nicht so, als würde irgendwie die Schrullige gegen die Schöne kämpfen oder so, sondern es war wirklich sehr...
Ja, aber das ist einfach so diese Figur, die damals auch so in war, ne?
Ja, absolut. Aber es war einfach nur nochmal irgendwie auffallender.
Also erstmal Gavin.
Ja.
Die fallen da runter, weil die erschossen werden.
Aber von wem?
Von den Bösen, die ja von der anderen Seite kommen. Deswegen
aber nein,
schießen
ich meine,
die ja nach
das
oben.
Ist ja die Seite, von der die Schüsse kommen. So habe ich das zumindest verstanden.
Nee, die Schüsse kommen von der anderen Seite, also hinter der Mauer, was man noch nicht sieht. Und deswegen fallen die da runter. Weil
ich verstehe.
Von
ich kriege mal so Details gar nicht mit, weil ich die ganze Zeit schreibe.
Von den ankommenden Bösen erschossen werden. Und Ich fand die wahnsinnig hübsch, die Frauen, die da gekämpft haben.
Ich habe nicht gesagt, aber dass das ich die hässlich fand. Das hat ja auch keiner anders gesagt. Ich habe nur gesagt, dass die alle sehr, also dass die alle gleiche. Ich fand
nicht, das waren so exotische Schönheiten.
Genialer Begriff. Bitte gehen Sie weiter.
Ich glaube, man hat früher Rassig
gesagt. Ja, genau.
Im Schönheitsverständnis.
Orientalische.
Moment.
Jetzt sagt jeder was ganz Schlimmes, damit wir wenigstens gleich schrecklich sind alle.
Den schütze ich mir nicht an.
Hast du aber.
Im Schönheitsverständnis des Films oder des Filmuniversums, das Liebesgrüße aus Moskau aufmacht. So. Im Gegensatz zu allen anderen Frauen in diesem Film sind diese beiden sehr exotisch. Also ich finde nicht, dass die alle so gleich sind.
Dann exotisch, also ob die jetzt, also ich habe schon, also der Unterschied zwischen der Russin, dann der Freundin von James Bond, also der Freundin in Anführungszeichen, und den beiden Frauen, klar, die sehen alle anders aus, weil die andere Haarfarben haben, aber die haben wahrscheinlich alle die gleichen Maße. Ja,
die haben alle identische Körper.
Richtig, das war das.
Darum ging es jetzt, ja. Ja. Und nicht um deine exotische Freundin.
Männer haben auch alle die gleichen Maße in dem Film.
Ja, absolut.
Also dieser Zigeunerkönig da, der nicht.
Der nicht, das stimmt.
Und dann sind wir aber auch schon wieder...
Häuptling, glaube ich, ist richtig.
Aber Nummer 3 hat auch andere Maße als alle anderen Frauen.
Und jetzt geht's langsam schon los, dass er schläft ja dann auch mit Tatjana. Übrigens, die Szene, wo die sich im Hotel das erste Mal begegnen, ist bis heute, wird die als Audition-Szene benutzt, wenn Bond-Girls oder auch Bonds gecastet werden.
Aber das hat mich auch verwundert, weil der kommt also am ersten Abend, kommt er ins Hotelzimmer rein, checkt alle Bilder nach Wanzen, checkt alles nach irgendwelchen Aufnahmegeräten, guckt das Telefon an, ob da irgendwelche Wanzen drin sind und kommt dann einfach einen Abend rein, hört dreimal ein Geräusch, tut so, ach ja, das ist bestimmt nichts. Und beim vierten Geräusch denkt er dann so, ach, vielleicht sollte ich jetzt mal gucken. Ja. Wo er doch immer penibel alles abcheckt, kommt er einfach bei dem an dem anderen Abend rein und so, ja, okay, da hat was gerappelt im Schlafzimmer. Ach ja, ist bestimmt nichts.
Eine Frau. Ich glaube, dass er das sagte. Das ist also wie immer, wenn ich nach Hause komme, liegt hier irgendwo eine Frau rum. Und so war's.
Aber es ist einfach so, bist du jetzt vorsichtig oder bist du jetzt, was ist das?
Betrunken.
Jetzt?
Das ist ja sehr doppel- und dreifachbödig. Also einmal, dass er die Wanze im ersten Zimmer entdeckt, wollten die ja, damit er in die Honeymoon-Suite zieht.
In das Eheleutezimmer.
Genau, in das Eheleutezimmer, weil da haben sie ja die Kamera hinter diesem spanischen Spiegel versteckt.
Ja.
Dass er dann in die Honeymoon-Suite kommt und dann da im Nebenzimmer Geräusche hört, lässt ihn deswegen so kalt, beziehungsweise lässt ihn nicht so wahnsinnig aufgeregt sein, weil ihm eigentlich klar ist, dass das Tatjana sein muss, weil er ja die ganze Zeit darauf wartet, dass sie endlich mal irgendwie bei ihm auftaucht. So.
Okay. Schnell noch Zähne putzen, ab ins Bett.
Es hat mich einfach irritiert, weil er hat sich dann irgendwie so bereit gemacht zum Duschen oder bereit gemacht zum Baden und hört halt, wie gesagt, dreimal hintereinander Geräusche und erst irgendwie beim vierten Mal denkt er so, ach, vielleicht soll ich mal gucken.
Ich höre hier in der Wohnung so oft Geräusche und dann irgendwann merke ich, ach, Maria will was von mir.
Das stimmt. Wir haben einen sehr aufgeregten Nachbarn über uns, der sehr viel saugt. Also mit dem Staubsauger.
Sehr
den Boden.
Aggressiv, ein sehr aggressiver
Leute.
Sauger.
Mehrere Male am Tag.
Radikaler Hygienist.
Und dann passiert natürlich, was allen Spionen passiert. Einerseits sind sie noch Spioninnen, aber sie verlieben sich natürlich auch in James Bond.
Wie schnell?
Immer.
Das ist so.
Aber sie ist ja auch schon mit dem Mindset reingegangen, muss man auch sagen.
Ja, sie hat sich ja vom Passfoto schon verliebt.
Genau. Aber es ist so 20 Minuten und dann sofort das erste Mal dass ich liebe dich droppen und dann.
Ja, ja.
Aber sie ist ja auch ein bisschen so introduced als jemand, die eigentlich so ein bisschen schwächer ist. Also ich glaube, sie reden ja auch so über sie, meinen sie, sie hat das Zeug dazu und so, naja,
aber sie hatte ja auch drei Geliebte schon, wird
fand
im
auch
Interview,
ein sehr gutes Thema.
Wird im Interview ja direkt angesprochen,
ja.
Wo sie sich nicht zu äußern möchte.
Und dann fahren sie, jetzt geht ja endlich die Sache im Zug los, ne? Sie gehen zum Zughafen.
Nee, die sind ja vorher sind die noch auf dem Schiff, kurz.
Aber wir müssen doch noch diese wahnsinnig tolle Sache erzählen, dass wie sie da den Chef von den Typen, der dieses Zigeunercamp überfallen hat, den erschießen sie ja dann.
Ach
oder
ja,
den lauern sie auf.
Als er aus dem Mund kriegt.
Und der hat das auffälligste Fluchtort, den es gibt, den Mund eines Plakats.
Sie hat einen wirklich sehr großen Mund.
Ja. Stimmt.
Oh Gott, ja, stimmt.
Ich habe auch nicht, also wie gesagt, ich bin ja auch immer großer Fan davon, dass man nicht jede Sekunde des Films besuchen muss. Aber deswegen habe ich da jetzt keine Notiz, so wollte ich dazu nur sagen. Weil meine nächste Notiz ist, ich werde dreimal klopfen. Und das ist ja im Zug.
Stimmt, das ist dann im Zug. Aber das, stimmt. Ich fand das so toll mit diesem Mund, weil das, also die lauern diesem Typen auf in seinem Geheimversteck und dann klopfen sie, damit sie wissen, dass er dann flieht. Und an der Hauswand des Hauses, in dem er lebt, hängt ein riesengroßes Plakat eines Films mit Bob Hope und Anita Ekberg und einem großen Porträt von Anita Ekberg. Und als der Typ flieht, geht plötzlich der Mund dieses Plakats von Anita Ekberg auf, wird hell und man sieht, dass der Typ da rausklettert und da erschießen sie ihn dann, während er da runterklettert. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob die Filmemacher vielleicht sich so einen Gag erlaubt haben und so ein bisschen Anita Ekberg irgendwie dissen wollten oder, also da, das ist ja auch nicht zufällig, dass das ein Anita Ekberg Plakat ist. Da ist doch irgendeine, da muss doch irgendwas gewesen sein. Vielleicht hat auch der Regisseur mal mit Anita Ekberg gedreht oder so, aber ich glaube, dass da irgendwas
gab es da bestimmt.
Vielleicht wollte sie kein Bondgirl sein.
Aber war sie nicht sogar mal Bondgirl? Das habe ich mir schon auch überlegt.
Okay. Aber vielleicht deswegen.
Vielleicht war sie ein schlechtes
Bondgirl. Guck mal, wir hatten dich quasi schon drin.
Ja, aber dann muss sie ja ein Dr. No, weil der einzige Bond davor war ja Dr. No.
Nee, aber sie kann, man kann ja sagen, guck mal, wir hatten dich schon drin, jetzt komm doch
ach so.
Wirklich.
Ach so, ja, stimmt.
Verstehe, so als Bewerbung.
Genau. Na und irgendwie merken wir aber, dass sozusagen James Bond und der Typ, Kemi heißt er, glaube ich.
Ja.
Kerim.
Genau. Kerim Bey.
Dass die dann so Buddies sind, ne? Weil die helfen sich, er hält die Schulter für ihn, während er den Typen erschießt und so einfach was Kumpis so machen.
Ja, das war aber auch skurril, dieses Erschießen.
Ja, fand
dieses,
ich auch.
Ich habe meine Hand ist angeschossen, aber ich schieße jetzt trotzdem.
Ja. Das fand ich aber gut, das war so eine Buddy-Szene.
Ziel genau.
Ja, das war eine gute Buddy-Szene.
Das war so eine Bonding-Buddy-Szene.
Und
er
zu
sagt,
dem Typen gibt es auch diese super traurige Trivia, weil der hatte ganz doll Krebs schon während der Aufnahme.
Wolltest du Bonding nochmal betont haben?
Bonding. Es gibt übrigens einen Podcast, der irgendwie James Bonding heißt oder so.
Ob es auch Jamesing gibt?
Ja.
Oder James Bondage.
Es gibt ja auch Rolfing, da muss es doch auch Jamesing geben.
Das stimmt, gibt es bestimmt irgendwo.
Irgendwo wenn ich über Rolfing lese, denke ich an meinen Vater. Das ist schlimm, weil mein Vater Rolf heißt.
Ach so?
Dann denke ich immer, dass da drin ganz viele Leute sind, die meinen Vater nachspielen.
Der Being John Malkovich Rolf.
Für deinen Papa, ja. Ja, aber trotzdem, jetzt habt ihr natürlich die traurigste Trivia der Welt unterbrochen.
Entschuldigung.
Weil er hatte ganz doll Krebs während der Dreharbeiten, deswegen haben sie alle seine Sachen in den ersten zwei Wochen abgedreht, weil er danach nicht mehr konnte. Gott. Oh. Und er hat den Film gemacht, damit seine Kinder und seine Frau noch Geld haben und hat sich dann danach umgebracht.
Wie bitte?
Ja, damit die nicht auf seinen Krankenhauskosten setzen werden. Voll krass.
Das ist jetzt ein Downer.
Das ist voll der Downer und ich war schon traurig, als er in dem Film gestorben ist.
Können wir kurz eine Pause machen? Ich muss darauf kurz...
Kurz weinen.
Aber sind wir jetzt im Zug?
Ja.
Okay,
ja,
weil,
von mir aus sind wir gerne.
Weil da gibt es eine lustige Trivia. Und zwar, als diese Szene da am Bahnhof gedreht wurde, kamen so viele Schaulustige und die haben die nicht wegbekommen. Und deswegen konnten die nicht drehen, dass der einen Stuntman, der Regisseur hat einen Stuntman losgeschickt, dass er sich in der Nähe Kopf über vom Balkon hängen soll, um die Leute abzulenken, damit die denken, das wird gedreht. Ah. Und dann konnten die in Ruhe am Bahnhof weiter drehen.
Stell dir mal vor, da wäre was passiert.
Ja.
Und der Typ irgendwie nach drei Stunden mega viel Blut im Kopf.
Ja.
War das der Suizid von dem... Nee.
Aber übrigens, wisst ihr, warum der Krebs hatte? Weil der 1953 in dem Film mitgespielt hat, Der Eroberer, wo von den 220 Leuten, die in dem Film mitgemacht haben, 100 an Krebs erkrankt sind und auch 20 Jahre später 50 von der ganzen Crew tot waren an Krebs.
So, was war warum? Das?
Weil die auf so einem radioaktiv verseuchten Platz gedreht haben und das nicht wussten.
Ach du Scheiße.
Übrigens auch John Wayne.
Das ist das bitter.
John Wayne ist deswegen gestorben wegen dem Film.
Mhm. Krass.
Wie krass das ist, oder?
Ja,
da hat
voll.
Dann irgendwie die, irgendeine, habe ich jetzt vergessen, USA Today oder so einen langen Bericht darüber gemacht, 20 Jahre später, und feststellt, dass von den 220 sind 100 an Krebs erkrankt und 50 schon tot gewesen.
Und was ist das für ein Platz? Ist der immer noch öffentlich besuchbar, dieser Platz?
Na, vor allen Dingen haben sie Boden von diesem Platz dann nach Hollywood geschippt, weil sie sozusagen was nachdrehen mussten und das sollte genauso aussehen. Und wisst ihr, es gab doch mal diesen krassen Film mit Leonardo DiCaprio, dieser Aviator, wo er dieser verrückte,
ja.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie er da hieß, wer da ist, Hughes irgendwas?
Howard Hughes,
genau. Ja. Und er hatte diesen Film mitproduziert und weil den das so fertig gemacht hat, dass das dann passiert ist, hat er alle Kopien davon aufgekauft und hat dafür gesorgt, dass er nie gezeigt wird und hat wahnsinnig viel Geld an die Familien verteilt.
Den hat man, hat keiner gesehen, den hat keiner mehr.
Doch, den kann man jetzt wieder sehen, aber.
Auf Kinoxio.
Wahrscheinlich. Oder Netflix.
Aber krasse Story, das ist jetzt so.
Wirklich krass.
Ey, wir haben ja eine geile Idee für einen Film, es spielt die ganze Zeit in so einem Asbestwerk.
Ja, und pass auf, und das ich wollte gerade sagen, das Witzige, aber ist es gar nicht. Das wollte ich eigentlich kurz vorlesen, weil die haben dann natürlich auch, als sie recherchiert haben zu dieser Story, haben die diese Wissenschaftler interviewt. Warte, pass auf hier. Pentagon's Defense Nuclear Agency. Und ein Scientist hat gesagt, please God, don't let us have killed John Wayne. Aber haben sie.
Krass.
Ja.
Krass.
Weil die waren sozusagen die das Feld irgendwie, deren Verantwortung das war.
Eine krasse Story.
Ja, voll die krasse Story.
Richtiger,
ne? Und
Downer.
Das war sozusagen eher, nur gern geschehen. Und er war halt einer von denen, die da eine Hauptrolle hatten.
Na, verstehe.
So, sind wir jetzt also im Zug angekommen. Und James Bond als Spion, wie er ist, kann mit komplizierten Dingen und auch Koffern umgehen, macht natürlich mit einer anderen Spionin ein Klopfzeichen aus. Ich werde dreimal klopfen. Absolut unfälschbar. Niemand klopft aus Versehen dreimal, wenn er irgendwo klopft. Also das ist wirklich, da wissen die echt immer, dass sie es sind. Das fand ich total schlau. Und wie er dann auch immer super konzentriert an der Tür steht. 1, 2, 3.
Als würde er die britische Nationalhymne klopfen. Ja.
Was ist denn mit euch? Ich fand's ganz gut. Und er hat ihr auch vorsorglich für die Reise 20 Nachthemden gekauft.
Und
ein schwarzes
Halsband.
Genau. So ein Choker. Einfach mal richtig fett einen wegschlafen will.
Aber das schwarze Halsband hat sie doch an, als sie bei ihm im Hotelzimmer ist. Da ist sie doch nackt und hat nur das schwarze Halsband an.
Ach, und das hat er behalten, oder was? Er ist so ein Romantiker.
Genau. Wow.
Ja, das sind so die Details, die nie jetzt auffallen.
Das ist mir auch nicht aufgefallen.
Das ist so ein bisschen, das zeigt ihr dann natürlich, weil das so der kleine Erinnerungshaken an das Sexabenteuer ist, das sie hinter sich haben und ihnen noch bevorsteht auf dieser langen Zugfahrt.
Und zwar, wen macht es nicht an, 20 wahnsinnig lange Nachthemden zu tragen und die ganze Zeit so zu tun, als wüsste ich nicht, dass man die nicht draußen trägt. Willkommen mal wieder runter.
Also ich hatte kein Problem mit Nachthemden.
Nö, ich auch nicht. Aber
vor allem hat er ja die Nachthemden überreicht, nachdem sie sagte, ich habe ja gar nichts anzuziehen.
Ja, genau. Ich habe folgende Überraschung vorbereitet. Du kannst richtig viel schlafen auf dieser Reise. Und dann treffen sie sich mit dem Typen kommt quasi Kontakt zustande mit dem blondierten Typen, der die ganze Zeit versucht, irgendwie sie zu sabotieren und auch unseren Buddy umbringt, Kerim.
Oh Mann. Mhm.
Und der gibt sich dann als Agentenkumpi aus.
Mhm.
Und dann enttarnt ihn James Bond mit dem Satz, ein Engländer trinkt nie roten Wein zu Fisch.
Fand ich eine gute
Beobachtung.
Gute Beobachtung.
Fand ich auch schön, ja.
Das ist so, hat er es rausgefunden.
Weil er bestellt nämlich, die Frage war ja des Kellners, und das war schon der erste Fehler eigentlich, der Filmfehler. Er fragt, Chianti rot oder weiß? Und Chianti ist zwar ein Anbaugebiet, wo auch weißer Wein wächst, wo auch Weißwein wächst.
Ja, Weißwein wächst.
Weißwein wächst, ne? aber der heißt dann nicht Chianti. Chianti ist immer rot.
Ja, siehst du.
Wollte ich mal hier den Alkoholexperten mal rausfinden.
Vorher habe ich das auch gedacht. Also es mag ja zum Beispiel auch weißen Dornfelder geben, aber wenn ich im Restaurant einen Dornfelder bestelle, dann ist das ja so Common Sense, dass ich damit einen roten meine, weil in der Regel ist ja immer rot, ne?
War das in den 60ern
gut,
in so einem super feinen...
Gut, finde ich übrigens, dass jeder eine Flasche bestellt hat.
In so einem super feinen
ja,
Restaurant.
Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen.
War das da auch schon so? War das nicht in den 60ern vielleicht mal so ein bisschen schick, zu sagen, ich trinke einen weißen Chianti?
Ich weiß nicht, ich war in den 60ern noch nicht...
Könnte das mal so eine Sache gewesen sein, habe ich mich die ganze Zeit gefragt.
Hast du dich die ganze Zeit gefragt? Das werden wir nicht beantworten können jetzt hier.
Was mich aber überrascht hat...
Auf jeden Fall war sie mega bockig an dem Tisch.
Ja, aber sie hat ja auch das Gift abbekommen, die Gifttablette,
das Schlafgift.
Dass der gesprudelt hat.
Ja.
Und sehr auffällig war. Also diese Tablette reinzuwerfen.
Auch dieses Glas umstoßen schon.
Also das Glas umstoßen und dann diese Tablette aus der Hinter, also ist
ja,
aus
ja,
der
so super merkwürdig da
rein. Merkwürdig rein. Also ich hätte.
Der langsamste Eingießer der Welt.
Und dann gleichzeitig ist diese Tablette auch einfach die ganze Zeit sichtbar.
Ja.
Und ich dachte mir nur, naja, also einem Agenten? Entschuldigung.
Aber sie sind alle sehr, sehr gute Agenten.
Also.
Ja. Also weil, oder war es sogar noch davor? Ja, es war sogar noch davor, als sozusagen James Bond rausfindet, weil er dann sauer ist, dass sein Kumpi gestorben ist, geht er zurück ins Abteil zu ihr und fängt an, ihr Backpfeifen zu geben, damit sie, weil er ja eigentlich weiß, dass sie nicht ist, wer sie vorgibt oder nicht so verliebt ist, wie sie vorgibt, was sie ja dann doch ist. Und dann sagt er ihr, du musst mir alles sagen. Sie sagt, nein, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und dann knallt er ihr eine und dann sagt sie, ja, okay.
Das funktioniert.
Ja, und so. Und da dachte ich, wow, also da ist wirklich, da treffen so ganz viele Profis aufeinander. Also die Geheimdienstszene in den 60er Jahren waren echt nur Volltrottel.
Aber also mich wundert, dass das ihr euch da so wundert, weil sie wird doch wirklich von der ersten Szene an als so ein bisschen so ein Weichei und so, aber wir setzen immer auf Bond an, weil der fällt einfach auf schöne Frauen rein.
Ja, aber du,
rein.
Du würdest sie doch nicht losschicken, wenn sie nach der ersten Backpfeife
aber schon. Sie haben ja nur...
Was haben die denn für eine Ausbildung beim KGB?
Als andere Frau haben sie nur Nummer 3 zur Auswahl und dann wissen sie, okay...
Dann lieber Nummer 5.
Da fällt Bond nicht
ich
so
meine,
drauf rein.
War die einzige Frau, die in Istanbul lebt, Russisch spricht. So
ja, eben, stimmt. Das war eine so. Sehr, sehr spitze ja. Bewerbungssituation. Ja. Das stimmt natürlich. Und dann... ja, ich weiß gar nicht, ob wir, wie wir jetzt da so im Detail weiter erzählen müssen. Dann hält der Zug an.
Ja, sie pennt dann und dann...
Ach so, und dann gibt es diesen harten Fight da im Abteil.
Der komplett, der für mich irgendwann an einem Punkt keinen Sinn mehr ergeben hat. Also am Anfang ist es so,
wie der Rest des Films.
Okay, James Bond spricht mit ihm, dann haut der Bösewicht ihm eine runter mit seiner Waffe, die er aus dem Schuh zieht und sowas. Alles irgendwie noch nachvollziehbar.
Normaler Samstag.
Genau. Und dann... und dann geht es um Gold, um die Goldmünzen im Koffer. Dann sagt er, ach, nimm doch bitte meine Goldmünzen, damit ich wenigstens mal eine rauchen kann.
Ja.
Und dann durchsucht er ja seine Koffer und bekommt den Koffer mit dem Tränengas.
Ja.
So, und er öffnet den Koffer und Tränengas ja. explodiert in diesem 1-Quadratmeter-Abteil.
Ja. ja.
Und James Bond rangelt mit dem Typen, schafft es, ihn zu erwürgen, im Tränengas. Also ich meine, hallo?
Ja, das ist also halt
ich
dieses...
Ich glaube, es ist so 60er Jahre.
Es ist so, in diesem Raum ist so viel Tränengas, das dass James Bond eigentlich auch selbst ausgibt.
Ich dachte, es wäre nur so eine Rauchbombe.
Das ist dieses berühmte Tränengas, das nur eine Sekunde in die Richtung ja. funktioniert, in die es gesprüht wird.
Das nur Ausländer.
Und sie, aber kleine. Sie hauen ja dann tatsächlich auch sehr schnell das Fenster kaputt. Also es ist...
Aber, also dieses,
aber dieser Kampf war eh
schnell
krass.
Gelüftet. Aber den Kampf fand ich gut. Der war überraschend hart.
Ich fand den auch gut, aber es war auch sehr realistisch, dass überhaupt niemand das mitbekommen
hat. Es gab aber wieder dieses klassische Problem. Der Bösewicht hat eigentlich den guten überwältigt, er hält ihm die Waffe an den Kopf, mhm. er könnte abdrücken und er tut es wieder nicht, ne?
Mhm. Ja.
Es hat mich, also das löst in mir immer was, ihr merkt, ich bin wirklich, ich habe keinen James Bond gesehen und das ist, glaube ich, traumatisch für diese ja. Filmreihe, ne? Aber, also das hat mir gefehlt. Also in dem Moment, ich hätte es völlig nachvollziehen können, wenn James Bond da erschossen wird, Ende. Völlig okay für mich.
Ja, aber das
gewesen.
Ist ja kein James Bond.
Tarantino hätte das so gemacht.
Ich hätte es auch gut gefunden für die Story, ja. aber allein um zu wissen, okay, da kommen noch 20 andere James Bond Filme, das wäre natürlich... unpraktisch gewesen.
Ich war schon schockiert genug, dass sein Kumpi da so gestorben ist.
Ja, man hätte ja dann auch mal wieder die am Anfangs etablierte Maske ins Spiel bringen können.
Stimmt. Und dann ist es eigentlich Moneypenny ja, oder so.
Stimmt. Aber auf jeden Fall, er hat diesen blonden Hünen überwältigt.
Mhm.
Und dann...
Und dann hält der Zug an und sie springen raus stimmt. und dann setzt sich James Bond eine witzige Kapitänsmütze auf und übernimmt ein Blumenauto.
Stimmt. Und dann kommt der Hubschrauber.
Der sehr lustig aussieht. Ich wusste gar nicht, dass schon so witzige Hubschrauber 1960
Ich wusste gab. Überhaupt nicht, dass es Hubschrauber gab zu dem Zeitpunkt.
Und ich war auch völlig irritiert von der Optik dieses Hubschraubers.
Ja, der sah so witzig aus. Also so eher so ein bisschen futuristisch, fand ich.
Aber es war auch so...
Auf so eine Retro-Art.
Die werfen, die beißen mit ihren Zähnen die Granaten auf, sozusagen. Also ja. die ziehen ja. die Stöpsel aus den Granaten mhm. raus, fliegen im Grunde über dem LKW und schaffen es nicht einmal... den Blumenlaster von James Bond zu treffen.
Ja. ja, das ist diese Treffsache ist eh in diesen Filmen.
Das ist beeindruckend. Ja. Aber andersrum ist es ja umso besser, in dem Moment, wo ja der Hubschrauber dann getroffen wird und abstürzt oder in der Luft explodiert, passiert das ja nur, weil der Pilot in den Kopf getroffen wurde.
Ja.
Also dadurch explodiert ja schon der Hubschrauber.
Ja, weil James Bond kann schießen und der Rest halt nicht.
Das klassische Scheiß, ich habe die Granate fallen lassen. Problem.
Ja.
fuck, fuck, wo ist sie?
fuck, fuck.
Aber fand ich auch ganz gut. Ich fand auch diese Verfolgungsjagd mit dem Hubschrauber ganz gut, weil der auf diesen Szenen, wo er so übers Feld rennt, weil er, Bond sagt, ich lenke die ab, damit der Hubschrauber ihm folgt. Irgendwie, die sind auch so eine Art Grenzpatrouille, weil er ja da über die Grenze nach Italien will.
Mhm.
Und das fand ich irgendwie ganz, das fand ich ganz krass, wie Bond so übers Feld läuft und der Hubschrauber immer so super nah an ihm vorbeigeflogen ist. Also mhm. es war so ein bisschen mit Brennweite getrickst, aber es war trotzdem sah
und,
sehr, sehr
nee, pass
knapp
auf.
Immer
aus. Ist Trivia. Es gab eine Stelle bei den Dreharbeiten, wo der Hubschrauber dem so nahe gekommen ist, dass er ihn fast umgebracht hat, weil er in eine andere Richtung geguckt hat.
Naja.
Also es gab eine Szene wohl, also eine, weiß nicht, ob das stand da nicht, ob das im Film gelandet ist oder nicht, wo der dem so nah war, dass er fast gestorben ist. Dass er ihm fast
Na, das sieht man da auch. Das ist super nah immer. Das ist schon krass.
Es war aber immer noch genug Zeit da, der Hubschrauber war direkt drüber, aber es war genug Zeit da, damit er seiner Freundin sagt, Tatjana, geh mal hier unter das Auto, versteck dich, dann ist es in Ordnung.
Geh mal unter das größte Ziel, das in die Luft fliegen kann.
Genau.
Ja, und dann aufs Boot.
Ja. Das fand ich übrigens, als wir bei dem Phantom dann waren, wo quasi Nummer 5 und Nummer 3 bestraft und Hausarrest bekommen haben, wie die Kamera so langsam so, dass man wusste, man ist auf einem Boot.
Na, absolut geschmeckt
hat. Ja, das habe ich auch gedacht.
Mhm. Aber das fand ich irgendwie sehr cool.
Ja.
So wie so ganz oldschool, das, so wie bei Star Trek dann auch.
Ja, und dann dieses, und dann, und da merkt man, dass das noch so ein früher Bond ist und dass das auch so frühe, ein früher Film ist, weil so dieser Endfight dann da auf den Booten, wo Bond dann von so fünf Booten vermeintlich eingekesselt wird, aber eigentlich alle nur hinter ihm sind, und er dann da so eine Kettenexplosion irgendwie auslöst, obwohl er sagt, dass er den Sprit braucht, um überhaupt bis Italien zu kommen. Das ist ein bisschen, dieses Finale ist so ein bisschen unausgewogen. Also das kennt man aus anderen Bond-Filmen anders, wo dann so die Bombe 7 Sekunden vor Explosion entschärft wird und so.
Ja.
Und da ist das noch so ein bisschen, es soll spektakulär sein, aber es ist so ein bisschen lulli, finde ich, das Finale.
Ja, der Showdown war eigentlich schon im Zug.
Ja, das stimmt, finde ich auch.
Das krasseste, spannendste.
Aber ich fand es auch ein bisschen cool, weil er hat so das Feuerwerk halt rausgezogen aus der Tasche. Ne? Also es war schon so, er bereitet was vor und sie sagt, was machst du mit dem Benzin, den brauchen wir doch. Und er sagt, ja, warte ab, ich habe da was vorbereitet und dann sind halt alle sofort tot.
Ja.
Kann man machen, finde ich.
Ich habe was vorbereitet, ich habe 10 Leute verschwinden lassen. Genau.
Guck mal, Feuerwerk.
Und sind wir dann schon am Ende?
Ja.
Ich überlege gerade.
Nee, dann sind wir noch in dem Hotelzimmer, wo die verkleidete Agentin.
Stimmt, wo sie das Zimmer putzt.
Nummer drei als Putzfrau verkleidet.
Oh, richtig. Ja. Und ich noch so dachte, ich finde es so schade, dass wir nicht in der Generation leben, wo so bunte, fetzige Tapeten eine Sache sind. Wir immer mit unserem Weiß. Da diese.
Was ich da gut fand, ist, dass dann Bond Nummer 3 mit einem Stuhl an die Wand fixiert sozusagen und sie da an der Wand hält und er ihr gegenübersteht und einfach diesen Stuhl festhält, damit sie irgendwie ihn nicht mehr angreifen kann. Und Tatjana liegt dann am Boden, hat eine Pistole ergattert und es geht jetzt darum, dass wen sie Bond erschießt. Helfen soll. Und dann geht es darum, wen sie erschießt, weil sie immer also mit einem halben Meter Radius zwischen den beiden hin und her wechselt. Und das ist
aber,
so.
Aber will man uns da noch sagen, dass sie noch halb quasi loyal ihrem Land gegenüber ist?
Nee,
oder ist sie einfach nur besoffen?
Der Kampf verwirrt sie so, dass sie plötzlich nicht mehr weiß, wen sie erschießen soll. Also ich glaube, wir sollen denken, dass sie versucht zu zielen sozusagen.
Aber sie rettet ihm ja im Prinzip das Leben und er ist danach super genervt, dass sie hier die Waffe noch irgendwie auf seiner Schulter hat. Stimmt. Fand ich auch total gut. Ja, und
weil
dann,
sie ihn dann umarmen mit der Waffe.
Stimmt, und dann ist.
Und dann enden wir ja in Venedig.
Dann sind die auf dem Boot, er wirft das Sexfilmchen über Bord.
Genau.
Und dann ist
Ende. Und dann geht's los.
Ja.
Und dann winkt er noch zum Ende.
Genau. Und dann enden wir halt wieder in Venedig. Und das ist eine sehr gute Frage, warum der Film Liebesgrüße auf Moskau hat.
Und dann steht da The End, not quite the End.
Ja.
Und direkt Verkaufe, nächstes Jahr geht's weiter
Gold hier Finger, an dieser Stelle.
Ja. Genau. Stimmt. Genau. Sag mal, was die Tweeties dazu zu sagen hat.
So, nennst du die Twitter?
Nee,
die
ich weiß auch nicht, ich hatte gerade einen Schlaganfall.
Ich muss aber auch sagen, wenn wir schon irgendwie über, also wenn es, es heißt ja Liebesgrüße aus Moskau und so und es kommen ja ein paar Russen vor und sowas, die, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Sachen, also die Schilder in der Botschaft falsch beschriftet sind.
Ja.
Also zum Beispiel, steht auf den Türen, normalerweise, wo dann Drücken und Ziehen steht, steht direkt in direkter Übersetzung sowas wie Rütteln. Rütteln ist sozusagen das Drücken der Filmsprache, weil normalerweise sagt man im Russischen, man zieht die Tür auf sich und dann steht dann auf sich oder von sich weg.
Ah, ja.
Das ist sozusagen die Anweisung.
Und sie haben aber Rütteln.
Sie haben Rütteln und Schütteln draufstehen. Also es ist auf jeden Fall schlecht recherchiert.
Auch komisch, ne? Denkt man auch nicht. Also gehen die dann immer davon aus, dass das auf jeden Fall nur in ihrem Land geguckt wird?
Ja, ich glaube, in den 60ern hat man nicht gedacht, dass jemals ein Russe diesen Film sehen
Das
würde.
Geht bis heute immer noch so. Also auch so Born-Identität oder sowas, wo dann auch in Moskau, da kann man alles vergessen.
Das ist komisch, ne? Eigentlich
aber
komisch.
Aber not Neudosor.
Ja, aber es ist ja ein russischer Film.
Okay. Das stimmt. Den kann man es dann schon zutrauen, dass wir halt ihre eigene Sprache irgendwie hinkriegen.
Ja, wir haben auf Twitter wie immer nach einer Zusammenfassung des Films gefragt. Vario Götze, @vario_Götze schreibt zum Beispiel als Zusammenfassung: ein James-Bond-Film.
Wow. Ja. Das würde ich unterschreiben, muss ich sagen.
Ja, gut getroffen. Ja, finde ich auch. Gut zusammengefasst, kein Fett an den Rändern.
Interessant ist Sledge Kröfield, @Kröfield, schreibt nämlich: einer der besten Bonds mit vielleicht dem gefährlichsten Schuh der Filmgeschichte. Ich überlege, ob mir noch irgendwo ein Schuh als zentrales Element eines Films einfällt. Aber spontan nicht.
Vor allen Dingen gefährlicher Schuh.
Gefährlicher Schuh, auch das noch.
Aschenputtel?
Ja, stimmt. Oh, stimmt. Da hätte die sich richtig einen Knöchel brechen können. Das ist nicht ungefährlich, so eine Treppensache.
Herr K., @Seppelfrick-Ewer, schreibt: Bond und ein naives Mittel zum Zweck gegen einen wortlosen Handlanger der garstig giftigen Schuhoma erleben eine für den gönnerhaften türkischen Freund Helfer tödliche Rückreise vom Bosporus im Zug und Boot.
Wow.
Ja. Da ist der Film aber wahnsinnig präsent, muss ich sagen. Das ist nicht schlecht.
Und auch richtig sich Mühe gegeben, glaube ich.
Ja, sehr viele schöne.
Oder stell dir
Adjektive
mal vor, es
benutzt.
Gibt jemanden, der immer so spricht.
Oh Gott. Apropos Mühe gegeben.
Ja.
Rick, @RickJ78 schreibt: der MI6 in London sitzt und hofft, dass Tanja für ihn stibitzt. Ein geheimes Gerät, das wichtig scheint, doch auch das Phantom mischt sich ein. Zeit für Bond, die Welt zu retten und die Frauen, wenigstens die netten. Kurz genug, Zwinker-Smiley? Fragt er.
Wow.
Genial. Finde ich richtig gut. Das habe ich mein Lieblingslied bis jetzt. Wobei ich bei Cliffhanger Hoppla auch ganz gut
fand. Ich finde ja Gedichte unangenehm.
Ja?
Tut mir leid.
Nö, ist nicht schlimm. Ich fand es sehr angenehm. Da treffen wir uns in der Mitte dann.
Ist okay.
Gut finde ich Roman, @Romti3108, der schreibt: der Mann, der sich fast so gut mit Schuhen auskennt wie El Bundy.
Was ist denn, warum haben die denn alle diese Schuhsachen?
Ja, vor allem, die kommen ja auch nicht so, also es kommt ja nicht so viel vor, dieser Schuh.
Die haben alle Trauma, glaube ich.
Ja, aber dieser Messerschuh.
Aber der kommt doch am Ende nur so kurz und macht dann auch nichts.
Warum spricht denn eigentlich keiner darüber, dass die Frauen behandelt werden, als hätten die kein Gehirn?
Ja,
also, haben sie
auch vielleicht nicht. Vielleicht war das 63 noch
also
so.
Also es ist, ja, ich verstehe.
Wir haben ja Gehirne erst viel später entwickelt.
Ich verstehe ja den 63-Aspekt irgendwie.
Ja, nee, ich fand es auch ganz gruselig. Ich fand es auch gruselig, dass die nur so als: stell dich mal hier hin, setz dich da hin, sag das. Ja. Also so als hätten die auch...
Du nervst mich.
Na, aber als wären die auch so, als wären die so Siri. Also so überhaupt keine, denen wird nur gesagt, was sie machen sollen. Die
und
Zeit.
Auch das kulturelle Bild halt auch seltsam, ne? Ja, also wie man sich Istanbul vorstellt.
Der im ersten Bond waren wir übrigens auf Jamaika, also das war nicht...
Ah, ich will es, glaube ich, nicht wissen.
Aber James Bond sagt auch immer einfach so Sachen, so einfach in Kommandos, so. Mhm. Sei bitte still.
Ja.
Zieh das bitte
und
an.
Und sie ist auch immer: James, okay.
Okay, ja. Leg dich jetzt hin. Und so, also es ist,
okay. Mit dem willst du nicht zusammen sein, glaube ich.
Nee. Wobei James Bond ja immer als der Charmeur und so, als Gentleman bezeichnet
wird. Ja, dann will ich nicht andere Filme von 63 sehen.
Naja, 63, was ist das? So diese, was sind da die großen Hits? Außer Atem und so, dieses Cinema Noir, diese Schwarz, dieser Film Noir aus Frankreich, wo die alle immer grimmig sind und den Frauen in so einem Befehl zum sagen, was sie machen sollen und so. Da ist Bond natürlich wahnsinnig charmant.
Aber man muss auch sagen, da spielt ja auch im Grunde fast eine Frau auch eine Hauptrolle, ne? Also eine große Nebenrolle, die russische.
Absolut.
Das stimmt.
Absolut.
Aber die wird uns dann halt gleich wieder so unattraktiv präsentiert, auch mit dieser Brille und so, dass wir das nicht verwechseln.
Aber trotzdem.
Wir meinen nicht die Frau.
Der Film müsste sich rechtfertigen dafür, dass eine Frau eine große Rolle spielt. Ja, sorry.
Ja, genau.
Aber dafür ist sie blöd.
Felix Langdon Alger, @Politik und Liebe, schreibt: Spectre jagt Lecter und Bond vergeht sich an Mitgliedern der Familie Romanov.
Mhm. Sehr geschichtskritisch.
Ja.
Mhm. Aha, so, okay, alles klar. Und dann ist hier, das musst du lesen, Maria, von Hoshi @Puposhi, der schreibt irgendwas in kyrillischen Schriftzeichen.
Oh Gott,
guck, was heißt das?
Da steht einfach: ich liebe dich.
Ah ja. Das ist doch schön. Die einzigen kyrillischen Schriftzeichen, die er hatte, ausgepackt und geschrieben: ich liebe dich.
Und das Thema verfehlt.
Ja.
Ja, wobei.
Aber From Russia with Love ist ja
so,
dann.
Ja, stimmt.
Da passt es ja dann wieder.
Ja, das stimmt. Ach so, aber jetzt die wichtige Frage: würdet ihr diesen Film weiterempfehlen?
Das kommt ganz drauf an, wem?
Leuten, die du magst oder Leuten, die du nicht magst?
Doch, also ich glaube.
Hast du denn einen Lieblingsfilm?
Nee. Okay. Also ich bin wirklich ein wahnsinnig schlechter Filmegucker, muss ich sagen. Also ich gucke viel, aber meistens keine Filme.
Serien und so.
Ja, sowas. So
aus dem Fenster.
Ihr habt euch echt einen schlechten Gast eingeladen.
Das tut mir wahnsinnig leid.
Ja, aber also wir haben auch Leute schon dabei gehabt, die dann irgendwie auch sehr wütend auf uns waren, dass sie diesen Film gucken mussten und so. Also es ist
das ist auch sehr gut.
Ja, also.
Ich würde ihn, glaube ich, trotzdem weiterempfehlen, um ihn kritisch auseinanderzunehmen.
Weil hast du ihn halt schon gesehen, ne?
Genau.
Jetzt willst du auch drüber reden, jetzt hast du dich durchgequält.
Ja, genau, richtig. Und lass uns doch auch mal über einen Film sprechen. Hier, den habe ich gesehen. Das ist jetzt mein Einstieg immer.
Ja. Und du?
Ja, Nee, würde ich nicht.
Okay.
Ich habe ja schon einige James-Bond-Filme gesehen. Und erstens tue ich mir sehr schwer mit Filmen aus den 60ern beziehungsweise aus älteren Zeiten. Ich finde oft, dass man so, bei Serien ist es nochmal was anderes, aber bei Filmen ist es so, dass die einfach immer sehr schlecht altern. Und man immer so viele, zum Beispiel die Synchronisation oder sowas, wo man dann wirklich einfach so, oh Gott, das klingt wie drüber gesprochen, aber nicht nachgedacht oder sowas. Und ich finde den ehrlicherweise gar nicht mal so gut, weil ich finde den nicht spannend. Also es gibt keinen Moment, wo ich irgendwie die Luft anhalten muss und denken muss, oh Gott, jetzt passiert irgendwas, weil alles ist irgendwie sehr vorhersehbar und alles ist irgendwie sehr auf einem Spannungslevel sehr niedrig gehalten. Also der komplette Wow-Effekt oder der komplette Spannungseffekt bleibt eigentlich immer relativ unterdrückt. Und ich glaube, da gibt es andere Filme aus dem James-Bond-Universum, die ich, glaube ich, eher weiterempfehlen würde. Wobei die Katze fand ich auch okay. Die Katze war süß.
Du fandst ihn gut, ne?
Ich fand den gut. Ich fand den spannender, als ich gedacht hätte. Mhm. Und ich mochte diese, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, was ich gar nicht so erwartet habe, war diese, wie gesagt, das hatte ich ja am Anfang auch schon mal gesagt, ich fand diese Idee gut, dass die Türkei so ein Puffer zwischen all diesen Ländern ist und so eine Transitzone ist, wo alle so eine komische Parallelexistenz führen. Oder zumindest Istanbul. Ja, genau, oder zumindest Istanbul, wo alles so ein bisschen, wo alle so parallel nebeneinander existieren und jeder sich Agent sein lässt, wie er sein muss. Und trotzdem ist aber so eine Art irgendwie stille Übereinkunft gibt. Das fand ich irgendwie einen guten Ort, den ich so irgendwie noch nie irgendwo gesehen habe, in einem Bond-Film vor allem nicht, und den ich so da gar nicht verortet hätte in dieser Reihe oder in diesem Film. Das fand ich irgendwie so sehr weit gedacht, weiß ich auch nicht. Das hat mich irgendwie beeindruckt auf eine Art. Klar ist alles vorhersehbar, was in dem Film passiert. Also nichts in diesem Film passiert nicht, um dann später irgendwie nochmal aufgegriffen zu werden.
Alles
also,
ist vor allen Dingen sehr bondig vorhersehbar.
Auch so in diesem Koffer. Also alle Spezialfeatures an einem Koffer werden gebraucht und das ist schon klar in dem Moment, wo er die zeigt und so. Und es ist auch klar, dass der eine Typ stirbt und also man weiß alles, was passiert. Vielleicht auch ein bisschen von heute, weil man eben so diese komplexeren Handlungen gewöhnt ist. Aber trotzdem fand ich den irgendwie überraschend vielschichtig und überraschend cool und viel erzählt, anstatt einfach so Action-Szenen aneinander zu hängen. Und was ich, glaube ich, gut daran fand, ist, dass der so ganz viele so Ikonografien begründet hat. Also die weiße Katze als Accessoire des Bösen irgendwie, das ist dann da anscheinend mit zum ersten Mal gewesen und so. Und das ist irgendwie, dann ist das ja filmhistorisch auch total interessant und wichtig, dass es den gibt. Und deswegen habe ich da irgendwie, weiß ich nicht, mochte den auf eine seltsame Art. Hat mir irgendwie gut gefallen. Vielleicht aber auch, weil ich ihn noch nicht kannte.
Ja. Also ich fand ihn besser anzugucken, als ich dachte. Und ich war überrascht, dass ich ihn noch nicht kannte. Ich dachte, ich kenne den. Aber ich fand ihn auch nicht so spannend. Also ich habe mich irgendwie ein bisschen, ehrlich gesagt, an Stellen auch so durchgequält.
Also ich glaube, man muss sich vielleicht einfach von diesem Weltbild wegkommen, dass man sagt, man guckt nur noch Filme, die irgendwie ab 2014 gemacht wurden. Also das gibt's ja oft irgendwie, dass Leute sagen so, ich gucke mir nur noch Sachen an, die auch wirklich irgendwie filmisch gut gemacht sind.
Ja.
Und besonders gemacht sind und mit vielen Special Effects oder sowas. Aber ich finde, man kann sich ruhig auch mal alte Sachen angucken. Und deshalb, also, das hat mir einfach nur gezeigt, dass das jetzt nicht kompletter Trash ist. Einfach Filme aus den 60ern.
Nö, ist doch nicht. Also die Story war auch komplex und so und auch irgendwie. Und das, klar, manche Sachen sahen, also manche Sachen sahen einfach super merkwürdig aus. So, aber das war halt alles, was sie hingekriegt haben.
Aber es war auch nicht, also es war auch, ich muss sagen, ich fand es auch nicht komplett, also ich fand es auch nicht überwiegend albern. Also oft hat man ja irgendwie, man guckt sich Filme an aus von vor 40, 50 Jahren oder 60 Jahren und denkt so, mein Gott, also.
Ja, es war halt nicht Raumschiff Enterprise.
Das ist halt Marionettentheater und komischer Slapstick mit irgendwie Ketchup als Blut oder sowas. Mhm. Ich fand das, von dem Aspekt her fand ich es eigentlich gut, weil ich fand teilweise, also vor allem so Weitwinkelaufnahmen, auch mit auch die Autofahrten und sowas, also nicht im Auto drin, sondern von außen gesehen, fand ich eigentlich ganz gut. Also fand ich technisch kaum zu unterscheiden von einem Film, der jetzt nicht Science Fiction ist heutzutage.
Ja. Was ich auch interessant fand, auch im Gegensatz zu Dr. No, der davor war, aber man so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt erst so richtig so die Reihe startet.
Ist auch so, dass der so krass viel erfolgreicher war.
Ja, weil Dr. No schien immer eher so ein Testballon zu sein.
Ja, da hatten sie auch noch gar nicht so viel Geld und so.
Aber dafür ist der ja vor allem in James Bond Terms sozusagen relativ realistisch. Also so später kam ja Bond dann immer, der Bösewicht hatte immer eine ganze Insel, wo eine Raketenbasis drin versteckt war und Pappmaché, Vulkane aufgingen und so, genau.
Metallzähne.
Und ja, da ist irgendwie alles so, ja, geht alles irgendwie so, kann es alles geben, ist okay irgendwie so.
Ja, das stimmt. Naja, aber ich fand ihn trotzdem echt ganz cool. Also, weil ich habe immer Angst vor diesen alten Filmen und wie gesagt, ich fand ihn auch an Stellen nicht so spannend. Aber ich denke immer so, oh Gott, das halte ich nicht aus. Aber den konnte man gut aushalten. Ich mochte auch, ich mag auch wahnsinnig so Filme in so alten Zügen. Ich denke immer so, warum sehen die jetzt nicht mehr so aus?
Das stimmt.
Das wäre so cool. Ja.
Das finde ich auch cool.
Gibt es noch was zu sagen? Nö, wir sind durch.
Mir hat der russische Akzent gefehlt.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch gedacht. Weil es wäre ja auch leichter gewesen für die Zuschauer, wenn es so diese Akzente gegeben hätte. Sie machen es ja auch oft dann so in der Synchro, dass die Leute, die eigentlich einen deutschen Akzent haben, dann so einen sächsischen haben. Aber stimmt. Irgendwie, dass man da so ein oder bisschen bayerisch. Auch, oder auch die türkischen Akzente. Ja. Also das hat mir tatsächlich auch ein bisschen gefehlt. Aber die hatten wahrscheinlich damals einfach nicht die Leute, die diese Akzente haben.
Ich glaube, das war 63 auch noch nicht so geschult fürs Ohr. Also ja, ja. Wir kennen heute den russischen Akzent, weil es irgendwelche Leute gibt, die aus Russland halt hierher kommen oder in zweiter Generation sind, aber 63 war da noch nicht so viel los.
Stimmt.
Das erinnert mich immer an den Film Onkel Adi mit Adriano Celentano, wo Celentano so einen durchgeknallten Hitler spielt. Und der ist dann in Deutschland nur auf Video erschienen. Das muss so Anfang 80er gewesen sein. Und dann war am Anfang des Videos so ein deutscher Komiker, der hier in Berlin, glaube ich, immer in der Distel aufgetreten ist oder so, in irgendeinem Berliner Kabarett oder in Wühlmäusen oder so. Den haben die dann, also haben die extra produziert und vor diesen Film geschnitten, wie er dann da in seiner Gartenlaube oder so sitzt und sagt, ach ja, die Italiener, na, die lachen ja über alles. Die lachen über Geld, die lachen über das Wetter und die lachen eben auch über den Zweiten Weltkrieg. Um das für die deutschen Zuschauer zu rechtfertigen.
Ja. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir diesen Film erschöpfend.
Das war so schön, dass ihr da wart. Das hat großen Spaß gemacht.
Dankeschön.
Und vielen Dank, dass wir kommen durften.
Zu viert fetzt auch voll.
Finde ich auch.
Das kann man mal machen.
Wir freuen uns auch.
Vielleicht kriegst du auch nächstes Mal ein richtiges Mikrofon.
Wir freuen uns auch, wenn ihr wiederkommt und Gavin dann den zweiten Film seines Lebens sehen darf.
Geil, vielleicht mal Star Wars.
Da suchen wir uns einen ganz besonderen für aus. Ja. Ach du, ich habe auch nie Ferris macht blau gesehen zum Beispiel. Wir haben das nur so aus Spaß da hängen.
Also ich habe ihn ja gesehen, deswegen ist das schon okay, dass das da hängt. Und liebe Zuhörer, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es hier heißt, Wiedersehen macht Freude und nicht vergessen, gerne auf iTunes bewerten oder uns auf Twitter @Wimaf war weg, heißt glaube ich, ne? Unser Twitter-Handle.
Ja, weil Wimaf war
weil
halt
Wimaf
weg.
Weil Wimaf war weg. Da könnt ihr uns gerne auf Twitter kontaktieren oder uns E-Mails schreiben. Maria?
Ja, wimaf@pulatus.de.
Ja. Das kommt alles bei uns an, wenn ihr irgendwas loswerden wollt. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Voll
Wir
gerne.
Euch.
Danke. Danke.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?